Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir haben gerade erst den Royal Rumble verdaut und da steht schon der nächste Event vor der Tür. Das ist nämlich Elimination Chamber und das ist auch der Grund, weshalb wir heute über die History of Steel Cage Matches sprechen. Sprich, die besten Käfig-Matches und vielleicht auch einige der miesesten Cage-Matches haben wir da für euch rausgesucht. Und natürlich beantworten wir auch wieder eure Fragen. Aber bis dahin würde ich sagen, stelle ich mich gerade erstmal vor. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin hier der Host und ich bin heute auch nicht allein, sondern bei mir sind zwei werte Kollegen und das wäre zum einen der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Und in der anderen Leitung, da ist der Chris von Computec. Schönen guten Morgen.
Moin.
Moin, moin. Alles gut bei euch? Habt ihr euch fleißig mit Käfig-Matches eingedeckt für diese Ausgabe?
Ja, du hast uns ja auch eine Liste gegeben an Sachen, die wir uns mal angucken konnten und da war WCW-Zeug drauf, was ich damals nicht gesehen hatte und ich war mal wieder erschüttert, was da für ein Schwachsinn damals produziert wurde.
Ja, es gab viele gute Sachen, was Cage-Matches bei WCW angeht, aber halt auch echt viel Scheiß, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir starten nämlich ganz traditionell inzwischen ja mit unserer munteren Fragerunde. Ihr wisst ja, ihr könnt uns Fragen stellen an fragen@headlock.de oder einfach Facebook, Twitter, YouTube, was auch immer. Da findet ihr uns auf jeden Fall und könnt uns da fragen oder auch, weiß nicht, schickt uns irgendwelche Sachen, die wir irgendwie für euch kommentieren sollen, wie uns das gefällt und sonst irgendwas. Da gehen wir dann drauf ein. Ansonsten weise ich an dieser Stelle nochmal kurz auf unsere Support-Seite hin. Die findet ihr ebenfalls auf headlock.de. Wenn ihr also mögt und uns ein bisschen finanziell unter die Arme greifen wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Da ist ein PayPal-Link, da ist ein Amazon-Affiliate-Link. Könnt ihr alles machen, ist aber keine Pflicht. Insofern, ja, ich bedanke mich schon mal im Voraus und würde sagen, legen wir los mit den Fragen. Eine E-Mail, die uns beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme kurz vor Schluss erreicht hat und deswegen leider nicht mehr reingekommen ist, kam von Tobias. Eine unfassbar lange Mail, wo er nochmal auf den Royal Rumble eingegangen ist und seine Eindrücke vom Event und auch so, wie er ihn eben gesehen hat und wie er vermutet hat. Und er hat zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, ob Seth Rollins rechtzeitig fit wird für WrestleMania nach seiner Knieverletzung. Und er hat spekuliert, dass es eventuell Triple H gegen Finn Balor sein wird, dass Finn Balor sozusagen der Alternativplan war. Naja, aktuell sieht es ja so aus, als würde Seth Rollins dann doch fit werden. Aber kommen wir mal zu seinen Fragen. Er hat nämlich erstmal angefangen mit NXT, nämlich da ist ja vor einigen Wochen Chris Hero debütiert, alias Cassius Ohno. Und jetzt fragt der Tobias, kann Chris Hero im Main-Roster funktionieren? Oder ist er eher so ein NXT-Typ? Ja, David, wie siehst du das? Du hast den guten Chris Hero schon live gesehen. Jetzt ist er bei NXT. Und natürlich munkelt man dann auch, dass auch der Main-Roster-Call-Up irgendwann bevorsteht, in wahrscheinlich etwas fernerer Zukunft. Aber glaubst du, dass jemand wie Chris Hero mit seinem Stil und seinem Aussehen auch im Main-Roster funktionieren könnte?
Ich weiß es nicht. Also seine Statur ist halt schon ein bisschen anders als der Standard, muss man sagen. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass sie den geholt haben, um ihn in den Main-Roster zu packen, sondern eher, um bei NXT halt den jungen Wrestlern zu helfen, weil er ist ja schon sehr erfahren. Also er wrestelt ja schon wirklich lang.
Absolut.
Und er kann es ja auch. Und ich glaube halt schon, dass sie ihn eher als Mentor geholt haben, als jemand, den man halt auch in den Shows haben kann, der auch ein Gesicht ist, der auch konstant gute Leistung bringen wird und den anderen Wrestlern helfen kann. Aber ich glaube es noch nicht mal, dass sie den irgendwie später mal bei Raw oder SmackDown eingeplant haben.
Okay. Chris, wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ich glaube auch nicht, dass er so wirklich funktionieren könnte in den Main-Shows. Ja, einmal, sein Stil ist halt ein bisschen eigen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Mainstream verträglich ist. Und ohne ihm jetzt das Böse zu wollen, er sieht halt aus wie eine Kartoffel mittlerweile. Und während ein Joe zum Beispiel noch mächtig wirkt mit seinem Körperbau, ja, ist das bei Hero so ein bisschen anders. Obwohl ich ihn sehr mag. Ich glaube auch, er wurde halt für NXT hauptsächlich geholt, um den jungen Leuten zu helfen. Vor allem hat er halt so ein Standing durch seine ganze Indie-Vergangenheit, dass du ihn halt auch mal zwei Takeovers verlieren lassen und dann trotzdem in ein Main-Event packen kannst um den Titel.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der später, wie alt ist er jetzt? Ich glaube, ist auch nicht mehr der Jüngste.
Der ist 36, hat er erzählt.
Ja, eben, also 36. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht eher planen, dass er halt später zum Beispiel ein Trainer wird im Performance Center. Und das wird halt schon Sinn machen, dass er halt da nicht nur jetzt aktiv ein paar Jährchen und anschließend dann als Trainer da arbeitet, wäre auch für ihn, denke ich mal, ein schöner Job. Müsste ich jetzt
Ja.
nicht was dagegen sprechen. Also ich glaube halt auch, der im Main Event, also beim Main Publikum, das würde nicht funktionieren. Also dazu ist es einfach zu befremdlich, zu anders.
Ja, ich bin mir da, also was den Wrestling-Stil angeht, da halte ich halt eben Chris Hero für einen extrem intelligenten und auch sehr variablen Wrestler. Also der hat ja eigentlich alle Stilrichtungen inzwischen seiner Karriere durchlaufen eigentlich, ne? Der war ja von Catch as Catch Can bis hin zu Strong Style, bis hin zu auch diesem typischen Indie-Style, der kann eigentlich alles fahren. Insofern glaube ich halt, dass er da variabel genug wäre, dass er da ja, so einen guten Mittelweg finden könnte, der vom Stil her auch im Main-Roster funktionieren könnte. Auch vom Mic-Work sehe ich ihn als jemanden, der durchaus gute Promos abliefern kann. Ich bin mir halt auch nicht ganz so sicher, was so die Präsentation angeht. Ich weiß, inzwischen ist WWE so ein bisschen davon abgewichen, dass sie sagen, ja, wir wollen nur noch die super in Shape Bodybuilder-Typen haben. Aber wie gesagt, Chris Hero sieht halt, also gerade vom Live-Publikum, sieht er halt eben nicht mehr so aus wie ein Superstar, wie man es für einen Superstar gewohnt ist, um es mal so auszudrücken. Ich mag Chris Hero super gern. Ich verbinde einige meiner besten Live-Momente mit Chris Hero, unter anderem vom früheren Karate-Turnieren und sowas. Aber es ist halt nach wie vor so, dass ich finde, dass er die letzten Jahre einfach keinen Bock hatte, irgendwie großartig auf seinen Körper zu achten. Ich meine, er sah schon mal schlimmer aus, als es heute tut. Aber es sah auch schon mal bedeutend besser aus. Und ich glaube, dass das Main-Show-Publikum halt eben doch sehr visuell ist. Und gerade auch die ganzen Kids wollen halt jemanden sehen, der halt irgendwie larger than life ist und auch irgendwie was Besonderes darstellt, was die Präsentation angeht. Und ich glaube, das ist Chris Hero aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht noch irgendwie repackagen, sprich mal neues Outfit, neue Intro oder was auch immer. Bei NXT wird er funktionieren. Beim Main Roster bin ich mir absolut nicht sicher und ich kann mich da eigentlich eure Meinung auch nur anschließen, dass ich kann mir auch vorstellen, dass Chris Hero jetzt für 2 Jahre, wie gesagt, vielleicht, also ich glaube schon, dass er nochmal einen Main Roster Run bekommen wird, aber eben nicht mega lang und ich glaube halt, dass er dann irgendwann auch in den Trainerbereich wechseln wird, weil, sind wir ehrlich, Chris Hero ist als Trainer ultra erfahren, hat ja auch bei WXW ganz viele Leute trainiert und unheimlich viele Camps geleitet und sowas. Insofern ist er da eigentlich prädestiniert für, auf lange Sicht als Trainer aktiv zu sein im Performance Center. Und auch eben, weil er so eine riesen Erfahrung hat, der hat ja überall gewrestelt. Also es gibt ja kein Land, glaube ich, wo Chris Hero noch nicht gewrestelt hat. Sehe ich ihn da auch eher als, also ganz langfristig eher als Trainer. Aber jetzt natürlich vorerst erstmal bei NXT und da wohl auch dann eben, um die Main Event Riege auch ein bisschen aufzufüllen, weil, sind wir ehrlich, auch jetzt, wo Samoa Joe weg ist, und ja, Shinsuke Nakamura ja scheinbar in einer Knieverletzung laboriert. Ob das jetzt fake oder echt ist, weiß ich, bin ich mir noch immer nicht ganz sicher. Da ist da oben im Main Event halt nicht mehr so viel los bei NXT, ne? Also es ist schon ziemlich ausgedünnt. Und ich denke mal, dass er da jetzt erstmal gut beschäftigt sein wird. Ja, ich glaube, damit haben wir die Frage erstmal abgehandelt. Und der Tobi hat aber noch jede Menge andere Fragen geschickt. Also von daher kommen wir dann gleich zur nächsten. Er fragte mich, meint ihr eigentlich, dass man versucht, Raw deutlich als Flagship-Show vor SmackDown zu präsentieren? Und er findet, es fällt ihm halt in letzter Zeit relativ deutlich auf. Zuerst taucht der Undertaker eben bei SmackDown auf und dann auf einmal zweimal bei Raw. Und ja, jetzt auf einmal ist er quasi da bei Raw sowas wie. Ne? Er ist ja irgendwie allgegenwärtig, genauso Brock Lesnar, Goldberg sind bei Raw. Und der Tobias sagte auch, wenn man sich mal die Drafts anguckt oder die NXT-Neuzugänge, da schneidet halt eben Raw auch deutlich besser ab. Also er hat sowas angemeldet hier, schau dir mal an. Bei Raw haben wir Kevin Owens gehabt, Sami Zayn, Finn Balor, Samoa Joe, Enzo Big Cass, Charlotte, Sasha, Bayley, Nia Jax. Bei SmackDown haben wir Apollo Crews, Baron Corbin, American Alpha, Mojo Rawley. Ich hasse Mojo Rawley.
Ich auch. Nicht nur du.
Becky Lynch, Alexa Bliss, die War the Villains und Carmella. Also, wenn man diese beiden Listen mal gegeneinander stellt, ist ja da schon Raw doch schon ein bisschen bevorteilt, würde ich jetzt auch immer sagen, weil das alles etablierte Main-Eventer waren. Wie seht ihr das denn? Ist Raw eindeutig die Show, wo man Leute hinschickt, die direkten Impact haben, während man bei SmackDown vielleicht eher versucht, so Aufbaukandidaten reinzuschmeißen? Chris?
Ja, Raw war halt schon immer die Flaggschiff-Show und daran wird sich auch nichts ändern. SmackDown soll zwar besser funktionieren als früher, aber Raw ist immer noch das Aushängeschild. Aber man muss halt auch mal sehen, gut, Owens und Zayn und Bella und Joe und so, das sind Leute, die funktionieren sofort. Aber die braucht Raw auch, weil eben auch etablierte Leute wie Orton oder Cena eben bei SmackDown sind. Oder auch Styles, das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass SmackDown gar keine Star Power hat. Es ist weniger, aber sie haben halt schon etablierte Leute auch da, die Zuschauer zum Einschalten bewegen sollen. Und ja, ein Apollo Crews oder ein Corbin sind halt Fälle, ja, die mussten sich entwickeln, dafür war SmackDown besser. Bei Corbin sieht man's, dass er sich gemacht hat.
Bei Apollo Crews
Bei
eher nicht
Apollo
so.
Crews, nee, leider nicht. Aber American Alpha ist halt auch eigentlich ein ziemlich geiles Team für SmackDown, muss man auch sagen. Gut, Mojo Rawley ist halt scheiße, aber ja, was soll man sonst sagen? Die
Ey,
Road
ist
Villains
furchtbar.
hängen halt irgendwo in der Luft. Ja, Carmella kann es schon irgendwie gebrauchen, ist schon okay. Sehe ich lieber als Nia Jax, muss ich sagen. Und Lynch und Bliss sind halt auch eigentlich super Call-ups gewesen für SmackDown.
Ja.
Raw wird bevorzugt, aber ich finde es jetzt nicht ganz so krass.
David, wie siehst du das?
Ich finde schon sehr auffallend die Bevorzugung. Also ich finde die schon, dass sie krasser ist jetzt mal von den NXT-Call-Ups abgesehen. Die richtig fetten Storylines, mal abgesehen jetzt von Cena und AJ Styles, die das halt im Grunde genommen auch von alleine tragen, ist einfach bei Raw. Beziehungsweise ich habe halt das Gefühl vom Booking-Team auch irgendwie, dass der Fokus ganz klar auf Raw gedrückt wird und auch, ich meine, die waren ja auch jetzt teilweise so bei den Ratings, dass SmackDown, glaube ich, ein einziges Mal Raw geschlagen hat. Das wurde ja dann auch thematisiert und dann war es halt schon auffallend, weil jedes dicke Comeback ist halt wenn bei Raw. Und jeder
Ja.
Jobstar, der halt eben nicht nur diese Hardcore-Wrestling-Fans erreicht, sondern halt die breite Masse, kommt immer zu Raw. Und ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass Raw in Anführungszeichen ein bisschen das Baby von Vince ist. Und Vince steckt da halt hinter. Vince macht ja auch höchstpersönlich die Goldberg-Lesnar-Fehde und ich glaube einfach, für Vince ist es halt auch einfach ein bisschen, ja, das ist so sein Ding. Raw ist so seine Show. SmackDown ist zwar da, aber ich glaube nicht, dass er sich damit je identifiziert hat. Das wäre auch früher so, dass es dann halt die Paul-Heyman-Show war, als er halt das gebucht hatte und Co. Und dann ist es halt auch Steph und so. Also es war ja nie irgendwie, dass er das wirklich in der Hand hatte. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb Raw halt so dermaßen stärker dargestellt ist. Das Lustige ist halt, dass die Ratings trotzdem nicht so extrem auseinandergehen, wie es eigentlich zu erwarten wäre, weil es halt eigentlich eine viel breitere Masse erreichen müsste.
Ja, aber es liegt halt auch am Booking einfach, oder? Also ich habe immer das Gefühl, dass eben bei SmackDown wirkt das alles irgendwie einfach ein bisschen frischer und auch ein bisschen unverkrampfter und besser, irgendwie kompakter. Und bei Raw habe ich immer so das Gefühl, so, da könnte ich auch Dreiviertel der Show skippen, wenn ich mir den Anfang, die Mitte und das Ende halt eben anschaue und den Kram dazwischen weglasse, dann weiß ich trotzdem, was passiert ist, während ich bei SmackDown immer das Gefühl habe, dass da auch mal ein cooles Match irgendwo einfach mal so reingestreut werden könnte oder einfach mal ein interessanter Moment oder sonst irgendwas. Also ich finde halt schon, dass SmackDown aktuell nach wie vor viel mehr Spaß macht. Also jetzt auch gerade, wenn ich letzte Woche jetzt anschaue, wenn du dann im Main Event Orton gegen Cena hast und dann im Opener hier ein Four-Way mit Corbin, Styles, wer war es noch? Ambrose und Miz? Waren es die? Ich glaube, die waren
Ja.
es. Das waren zwei geile Matches. Und gut, bei Raw hast du dann eben Samoa Joe gegen Roman Reigns gehabt. Aber es ist zum einen, irgendwie hat man bei Roman Reigns, habe ich aktuell kein Big-Time-Feeling, weil das ist halt irgendwie so, das ist Roman Reigns. Und auf Samoa Joe habe ich mich zwar gefreut gehabt, aber der Rest der Show war halt irgendwie auch so nebensächlich. Also, irgendwie ist da halt schon SmackDown geiler, oder?
Definitiv, aber das,
Das
was du halt noch bedenken
Problem,
musst,
ja.
du? Machst du.
Chris, ich
Du.
erst? Okay.
Ja, machst du erst.
Okay. Sag ich so, das Problem ist bei Raw, die Matches werden einem so hingeworfen oft. Und die werden einem sehr, sehr oft hingeworfen, weil nicht viel Zeit an Storys verschwendet wird. Weil irgendwie, ja, das Writing-Team ersetzt halt Fortschritt mit Matches einfach. Und bei SmackDown, sie haben halt ein kleineres Roster und sie nutzen halt dann auch die Zeit viel mehr wie früher, dass so ein paar Soap-Elemente sogar eingeflossen werden, wie diese ganze Nikki Bella-Shows und sowas. Das muss man nicht gut finden,
Genau, so wie
aber
Carmella
es
und
ist, ja, es hat
James
halt,
Edwards.
die meisten haben eine Story und sind in irgendetwas involviert und da wirkt auch so ein Fatal Four-Way passender, weil irgendwie haben alle vier Beteiligten ein gewisses Standing und sind auch irgendwie mal miteinander in Berührung gekommen, dass man ja, dass man da ein Big Match Feeling hat. Und dieser Mayner, Orton gegen Cena, sind halt zwei große Namen und es wird ja spekuliert, treffen sie dann bei WrestleMania aufeinander. Das wird auch Auswirkungen haben und man hat es ja auch am Ende des Matches gesehen, dass da Storyfortschritt wieder mit erzielt wurde. Das ist alles, ja, es wirkt runder und durchdachter bei SmackDown. Und bei Raw ist halt einfach, okay, ja, Ratings sind nicht so gut und ja, uns fällt aber nichts ein. Goldberg.
Machen wir halt das Portemonnaie auf, was?
Ja. Ja,
Ja,
so ist
okay,
es
aber
halt irgendwie.
Moment, also da hat er jetzt nicht Unrecht. Es fühlt sich, SmackDown ist generell das bessere Produkt, aber was die Bevorzugung angeht, ist halt noch auffallend, dass es halt nicht nur die Weekly Show betrifft, sondern halt die Pay-Per-View-Cards. Das war jetzt zum Beispiel bei, Entschuldigung, beim Royal Rumble halt sehr auffallend, dass die Women's Division von SmackDown, die war halt in der Pre-Show irgendwo da reingehauen. Ansonsten bestand die Card eigentlich bis auf Cena und AJ Styles nur aus War. Also War kriegt eigentlich schon die. Wenn man jetzt halt auch die ganzen anderen Pay-Per-Views mal vergleicht, die Pre-Shows oder beziehungsweise halt die eigentlich auch die Titel, die halt bei SmackDown sind, die sind halt oder werden we weniger wertig dargestellt. Bis auf halt AJ Styles, der halt alles raushaut mit Cena. Der IC-Titel war halt nur gut präsent, aber irgendwie diese Präsenz beim Pay-Per-View auf der Card, auch mal nach oben alles gepusht haben, das ist eher selten. Du findest meistens SmackDown-Matches am Anfang von der Show. Dann Mitte meistens War, dann kommt noch ein SmackDown-Match und dann Main Event auch ganz oft War. Also es ist schon auffallend, dass halt gerade bei den Pay-Per-Views, wo es halt auch ja, im Grunde genommen die Belohnung ist und die Weiterführung der Storylines, dass da meistens War doch bevorzugt wird oder einfach viel präsenter bei den Top-Spots ist.
Beim Rumble würde ich aber auch sagen, dass es daran liegt, dass jetzt direkt schon Elimination Chamber kommt. Hätten sie da jetzt schon etliche Matches verblasen und dann nochmal einen Aufguss beim Pay-Per-View gemacht, wäre halt auch scheiße gewesen. Aber allgemein hast du schon recht, also Raw ist auf jeden Fall prominenter auf den Cards vertreten.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie das eben bei WrestleMania sein wird. Also ich habe jetzt schon, wir haben ja letztes Mal auch so ein bisschen rumgebuckt und hatten ja auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie so SmackDown einfach so ein bisschen außen vor gelassen wird. Allein zum Beispiel, dass man bei AJ Styles noch gar nicht genau weiß, wo geht's mit ihm hin und die großen Kämpfe laufen ja letztlich alle auf Raw hinaus. Ne? Also jetzt nichts gegen Bray Wyatt und Randy Orton, aber das ist halt zum Beispiel ein Kampf, den sehe ich halt irgendwo in der Midcard, wenn überhaupt. Ne? Und dann aber in der, da hast du irgendwie für Raw sowas wie Roman Reigns gegen Undertaker, Goldberg gegen Brock Lesnar. Und allein das sind dann ja schon die Seller
Triple H.
eigentlich. Genau, Triple H gegen Seth Rollins natürlich noch. Das sind die drei, würde ich mal sagen, die drei Hauptmatches. Plus halt eben dann noch, mal sehen, was man eben dann mit Cena noch macht.
Und dann
Aber
hast du nur das Frauenmatch, was auch hundertprozentig präsenter sein wird als das SmackDown-Match.
ja, und dann hat, aber dann hast du diese vier Matches plus halt eben Bray Wyatt gegen Randy Orton als SmackDown Main Event sozusagen. Und dann ist die halbe Card auch oder ein Dreiviertel der Card auch schon fast voll. Also hast du fünf Matches, die Main Events sind gefüllt und der Rest ist dann nur noch ja, das Auffangbecken und mal gucken, wie viel Multi-Man-Matches man dann haben wird. Ne? Also.
Ja.
Es ist ja so. Also ich gehe ja da auch davon aus, dass wir entweder ein IC-Title-Ladder-Match oder irgendwie sowas da bekommen. Oder halt nochmal so ein Tag-Team-Clusterfuck, wie wir es jetzt beim Elimination Chamber kriegen.
Aber was sie halt nicht hinkriegen, irgendwie ist halt komisch. SmackDown läuft eigentlich gut, aber sie bringen es halt selten hin, dass diese Matches auch Money-Matches sind. Man, Cena und Styles, das verkauft sich halt von selber, aber diese anderen Matches haben einfach nicht dieses Big-Time-Feeling, was halt War irgendwie trotzdem schafft, obwohl halt War eigentlich die langweiligere Sendung ist. Aber von der Konstellation her ist es einfach spannender. Ich freue mich zum Beispiel halt auch wirklich von der Storyline einfach mehr auf Seth Rollins und Triple H. Das hat einfach mehr Intensität. Roman Reigns gegen Undertaker werden sie wahrscheinlich auch gut machen. Goldberg gegen Lesnar brauchen wir nichts sagen. Das hat eh Impact und Co. Und das zieht es halt durch. Auch bei den Frauen einfach. Wenn du einfach vergleichst, wie krass prominent die Frauen dargestellt werden,
Ja,
über das
stimmt,
ganze
ja.
Jahr gesehen. Und dann halt einfach vergleichst dieses SmackDown-Riege. Vorher Becky Lynch war ja, als sie halt debütiert ist, gehörte sie zu den Topstars, war halt mit Sasha Banks zusammen und Charlotte. Und nachdem die gedraftet war, ja, die hat auch total den Fokus, du hast den Fokus total verloren bei ihr. Das war kurz vom Gefühl her bei den Pay-Per-Views, als wenn die halt gar nicht mehr da wäre, dann kommt plötzlich doch ein Match, ah, ja, stimmt, die ist ja noch da. Also wenn du dir halt nur die Pay-Per-Views anschaust, hast du
Ja,
echt
absolut.
ein bisschen das Gefühl, irgendwie fehlt da was.
Da haben wir letztes Mal schon drüber gemotzt, dass Alexa Bliss und Becky Lynch einfach mal so in der Pre-Show landen, irgendwie, anstatt dass man das jetzt vorher oder in der Main-Show dann wirklich auch mal präsentiert. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass die Charaktere bei den Damen bei Raw deutlich besser zum Tragen kommen. Obwohl man jetzt, ich halte halt von Charlotte extrem viel, genauso auch von Bayley, auch wenn ich jetzt aktuell finde, dass diese Raw Women's Division halt. Da muss halt noch endlich die Entwicklung rein. Also ich habe das Gefühl, da stagnieren gerade vier Charaktere auf hohem Niveau. Und da zähle ich auch Nia Jax zu. Aber ich sehe aktuell nicht den großen Sprung, weshalb ich das auf einmal für WrestleMania toll finden soll. Und ich glaube, dieser Sprung wird aber kommen zu dem Zeitpunkt, wenn Sasha Banks Heel turnt gegen Bayley. Und dann haben wir nämlich den Moment, dass Bayley wirklich als absolut Underdog gegen vier böse Mädchen bei WrestleMania dann eben im Ring steht und dann wahrscheinlich auch Charlottes Streak brechen wird.
Wo du das übrigens
Aber
auch merkst, ist noch die Tag Team Division. Da genau dasselbe. Der Fokus liegt eindeutig auf War halt, wenn es um Tag Teams geht.
das stimmt, aber bei SmackDown hat man ja auch in letzter Zeit ja überhaupt nichts gemacht, ne? Also, ich meine, bei Raw hat man halt eben noch immer den Vorteil, dass man zumindest diese Geschichte mit Cesaro und Sheamus und dann eben davor diese Rekordjagd, auch wenn sie halt eben sehr durchwachsen war, von The New Day hatte. Und bei SmackDown hatte man zwar diese Geschichte mit dem Title Tournament, aber irgendwie dann auch jetzt der schnelle Titelwechsel dann zu der Wyatt Family und dann der noch viel schnellere Titelwechsel zu American Alpha. Und seitdem ist die American Alpha eigentlich kaum mehr aufgetreten, so gefühlt. Also für mich haben die einfach gar keine Bewandtnis aktuell und sie sind auch für mich so blass, außer dass sie halt eben gute Matches abliefern, aber irgendwie braucht es da für mich ein bisschen mehr, oder? Also Chris, wie siehst du das?
Ja, sehe ich schon so, aber so wie Raw jetzt gerade dargestellt wird, finde ich es auch nicht. Also da wird natürlich ein bisschen mehr Fokus auch auf Tag-Teams gelegt. Sie haben immerhin auch 3 Stunden zu füllen. Und mit den Big Matches, ich weiß nicht, also Undertaker gegen Reigns habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich keiner wirklich sehen will. Es wird halt nur groß, weil der Undertaker noch beteiligt ist. Und Lesnar gegen Goldberg ist halt auch irgendwie mittlerweile recht ausgelutscht. Das lebt halt auch nur von den Namen. Also viel Bewegung ist da auch nicht drin. Da könnte man auch größere Matches haben. Also ja, Raw kriegt mehr Spotlight und kriegt die größeren Stars, aber dadurch ist es bei weitem nicht geiler, muss ich
Nee,
sagen.
das auf keinen
das
Fall.
sagen wir ja auch.
Es geht nur um den Fokus. Also es ist halt einfach anders formuliert. Auf Plakaten von Pay-per-Views siehst du aktuell halt fast immer The Raw. Das ist
Ja,
halt
klar.
extrem dominant. Genauso wie bei den Tag-Team-Title, bei Pay-per-Views. Wenn ein Tag-Team-Title ausgefochten wird, ist es fast immer der von Raw. Bei den Women's-Title auch fast immer Raw momentan. Also halt zumindest in Main-Show, nicht in Kickoff oder sonst irgendwas. Und auch jetzt, mein Reigns gegen Undertaker möchte wirklich kein Mensch sehen. Aber das ist so ein Paradebeispiel. Undertaker ist ja auch, hat ja bei SmackDown seinen Auftritt gehabt, hat ja auch gesagt, das ist meine Show. Und trotzdem machen sie es halt nicht, dass er gegen jemand aus der SmackDown-Riege kämpft und haben diese Storyline dann da rein, sondern sie werden halt Reigns machen wie der War. Das heißt, eigentlich ziehen sie alles rüber, was rüber zu ziehen ist, oder halt der Fokus, soweit es geht, auf War. Und SmackDown lebt halt wirklich, wenn es halt jetzt nur um WrestleMania geht oder um diese Posterfaces, halt wirklich momentan nur von Styles und Cena. Und vorher war es halt noch ein bisschen The Miz und Ziggler, was halt super geil war. Aber selbst das hat ja kaum noch mehr Fokus.
Ja, weil gerade über Herrn Ziggler werden wir gleich noch bei der Preview zur Elimination Chamber, glaube ich, noch zu sprechen kommen, weil da weiß ich aktuell auch gar nicht, wo man mit dem hin will. Ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass was SmackDown irgendwie ein bisschen das bessere, unterhaltsamere Produkt abliefert, aber eben Raw einfach die besseren Stars kriegt. Also ich glaube, das ist so
Ja,
die
ja.
Quintessenz, die wir hier aus der Geschichte ziehen. Und da hat der Tobias dann auch durchaus recht. Der Tobias hat aber noch eine Frage, und zwar, da geht es mal wieder in den deutschen Wrestling-Kosmos, aber das könnt ihr vielleicht auch kommentieren. Und er schreibt nämlich hier in Bezug auf WXW Superstars of Wrestling. WXW kündigte unlängst Lucha Underground Stars wie Pentagon Jr., Drago, Angelico und Phoenix an. Aber Superstars of Wrestling steht ja seit jeher für eine Art Legendenshow. Die Lucha Underground Stars hätten vielleicht besser in einen regulären Event gepasst. Werden die Erwartungen der Mainstream-Fans enttäuscht und von Hardcore-Fans, ja, Hardcore-Fans müssen ja halt trotzdem 35 € berappen, weil die Superstars of Wrestling ist immer teurer, und müssen obendrein auch noch sitzen statt stehen. Ja, und wie ist das? Also, wie gesagt, Superstars of Wrestling ist halt eigentlich immer die Legendenshow. Da haben wir letztes Jahr zum Beispiel Leute wie X-Pac und Jeff Jarrett gesehen. Ja, und jetzt holt WXW, was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde, halt ganz viele Indie-Stars von Lucha Underground drüber. Super spektakuläre, flashy Gimmicks und so. Trotzdem ist das ja eigentlich was, was nicht so recht zu dem Charakter dieser Show passt. Wie seht ihr das? Ich glaube, Chris ist noch am ehesten bewandert mit WXW. Wie siehst du das? Kannst du dir vorstellen, dass Fans da enttäuscht sind, weil die eigentlich lieber so ein paar schmerbäuchige Ex-WWEler sehen wollten?
Ich kann zwar nicht nachvollziehen, dass man sich lieber so ein paar Rentner anguckt, aber ja, klar, sind gewiss ein paar, die dann enttäuscht sind. Allerdings, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren hauptsächlich Legenden waren, wenn das Ding Superstars of Wrestling heißt und nicht Legends of Wrestling, dann kann man eben auch einfach große Superstars holen in diesem Ausmaß. Und von daher finde ich das legitim, dass dann einfach mal, gerade wo Lucha Underground so in ist momentan, dann so eine Handvoll Leute geholt wird. Also es dürfte eine coole Show werden. Wahrscheinlich werden auch einige, die da jetzt rummäkeln, hinterher begeistert die Halle verlassen. Ich kann die WXW verstehen, es wird eine geile Show wahrscheinlich. Ja, man muss
Du
halt mich
meinst
auch
so getreu
immer,
dem Motto, Meckere hat man immer?
ja, meckere hat man immer ganz genau.
David, hast du da noch irgendwie deinen Senf dazu oder
Ja,
wie ziehst du
ich
dich da
glaube,
raus?
also ich bin ja als halt der mega WXW-Fan oder bin da so involviert. Ich fand die Show cool, als wir da waren. Lucha Underground kann ich auch nicht mit viel mit anfangen. Und ich glaube, genau diese Leute wie ich, die werden halt schon enttäuscht. Also da würde ich mir halt schon überlegen, okay, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so eine Karte im Vorverkauf geholt habe, 35 € ist nicht wenig Geld. Und ich weiß einfach, in den letzten Jahren waren immer irgendwelche Legenden da. Gehe ich ja davon aus, dass die dieses Mal auch dabei sind. Wenn ich das dann halt im Vorverkauf geholt habe, dann sind die nicht dabei. Wäre ich persönlich schon enttäuscht, weil das ist halt, wie gesagt, für 35 Öcken kannst du halt auch zur WWE gehen, wenn du halt genau mit dieser Intention im Vorverkauf gekauft hast, dass du halt die Legenden
35
halt.
Euro kannst du nicht zur WWE gehen.
Nee.
Da kannst du dich
Entschuldigung, okay, früher konntest du zur WWE gehen dafür.
in die Schlange stellen, aber du wirst nicht reingelassen.
Okay, früher konntest du damit zur WWE gehen. Also, nein, also ich kann verstehen, wenn jemand enttäuscht ist, wenn er halt mit dieser Intention die Karte geholt hat. Also ich würde die wahrscheinlich dann auch holen, um halt die Legenden zu sehen. Ist nicht der Fall. Die Show wird trotzdem sehr gut wahrscheinlich. Also selbst wenn man halt mit Gesicht reingeht, wird man, glaube ich, seinen Spaß haben. Aber es ist halt, also ich kann es halt verstehen. Ich finde es auch nicht, dass es dann Meckern ist, sondern halt, wenn du mit der Erwartungshaltung reingehst, es ist, als wenn du, was ich, jedes Mal ist Hell in the Cell und du weißt genau, ey, ich möchte unbedingt Käfig-Matches sehen. Und dann in dem Jahr sind halt keine Käfig-Matches, sondern was ich, die ganze Zeit Hardcore-Matches und so. Mag auch geil sein, aber du hast halt einen anderen Grund gehabt, warum du ausgerechnet diese Show halt besuchen wolltest.
Ja, ist aber doch auch irgendwo selbst schuld, oder? Man muss sich ja nicht sofort die Karte holen. Man kann ja auch mal 2 Wochen abwarten, bis was bestätigt wird. Das ist das Gleiche bei den Leuten, die immer irgendwelche Spiele oder was vorbestellen und dann meckern, dass es nicht so wird, wie sie es sich vor 2 Jahren vom ersten Trailer versprochen haben. Also.
Ja, aber wenn Karten weg sind, sind die Karten weg. Ich weiß ja nicht, wie es da abläuft. Ist ja nicht unbedingt so, dass es in den größten Hallen ist. Und ich habe zum Beispiel damals war ich auch in Oberhausen, Turbinenhalle, bei einer Show, wo halt Rob Van Dam war, wo Bret Hart hinkam, wo ich mega hibbelig drauf war. Und ich habe die Karte sofort im Vorverkauf geholt, weil ich wollte diese Jungs dann sehen, halt, wo ich Schiss hatte, kleine Halle. Nicht, dass das irgendwie dann ausverkauft wird auf einmal. Also das würde ich jetzt halt nicht unbedingt mit Games vergleichen, wo es
Ja, aber
unbedingt
da war dann
Games.
doch auch was vorangekündigt, oder nicht? Da waren doch Bret Hart und Rob Van Dam dann angekündigt. Dann hatte sie ja auch einen Grund, dir die Karten zu
Ja,
holen.
eigentlich war nur Bret Hart bislang angekündigt, dass ich da.
Ja, gut, der wird dann ja auch schon reichen, aber jetzt so gar nichts und dann, ja, ich kaufe das und ja, jetzt kommen nicht die Leute, die ich mir erhofft habe und jetzt meckere ich. Das finde ich halt auch lahm. Also,
Ja,
pfuh.
Moment, was heißt meckern? Es ist einfach, die Frage ist ja, ob man dann einfach enttäuscht sein könnte. Und das kann ich halt schon verstehen, wenn dann jemand enttäuscht ist bei der Ankündigung. Das heißt ja nicht, dass er dein Event dann kacke findet. Und ich finde halt auch, man sollte nicht jede Art von Kritik immer als Meckerei abstempeln, weil
Nee,
es
gebe ich
ist
dir
halt
schon
einfach,
recht, aber.
wie gesagt, das ist ja auch eine kleine Halle. Und wenn du davon ausgehst, in jedem Jahr war es halt so, so habe ich es ja verstanden, dass es eigentlich immer so
Genau,
war, dass das die
so ist
Show
es
war.
eigentlich auch, ja.
Ja, genau. Und dann ist es halt, ja, eine Gewohnheit einfach drin. Du erwartest das, du brauchst eigentlich die Karte nicht, weil du weißt, irgendwelche Legenden werden kommen. Und dann kommt es auf einmal, obwohl es eigentlich immer Jahre vorher war, nicht so. Also das kann
Andererseits
ich
ist
dann
halt
schon
auch so.
verstehen. Das heißt aber nicht, dass man da jetzt hingehen muss, von wegen so, es wird voll scheiße oder so, aber dass man halt von der Ankündigung, also von der Managed Card oder von der Card der Stars, dass man davon enttäuscht ist im Hinblick auf Preis und dass man halt auch anscheinend sitzen muss. Kann ich verstehen. Das heißt dann aber nicht, dass das Event dann kacke wird für denjenigen oder dass der dann da mit verschränkten Armen sitzen wird. Aber einfach von, wenn du die Karte siehst, kannst du halt sagen, oh, scheiße.
Das
Ja,
Ding ist halt, das wäre jetzt du oder ich.
ich, eine gewisse
Okay,
Enttäuschung
hau rein.
kann ich ja schon verstehen, aber weißt du, wenn du weißt, die letzten Jahre sind immer irgendwelche alten WWF oder WCW-Leute gekommen oder so. Und ja, da, dann wärst du aber auch enttäuscht, wenn sie auf einmal Virgil Wrestling Superstar ankündigen. Also, du weißt halt nicht, was kommt. Und dann musst du halt damit leben, dass es so kommt, wie du es dir nicht vorgestellt hast. Ja,
Also ich
irgendwo
muss ja dazu sagen,
abwarten.
dass WXW auch gesagt hat, so, das sind auch nur die ersten Ankündigungen. Also Superstars of Wrestling ist im Mai, sprich, dazwischen ist noch das Karat. Man wird jetzt auch nicht da sein ganzes Pulver verschießen. Ich gehe halt davon aus, dass da noch Legenden kommen werden. Also unter anderem bringen sie jetzt ja auch Vampiro, den kennen vielleicht einige noch aus WCW-Zeiten.
Oh, der hat früher so gebotscht, ne? Der hat da fast
Heute
jedes
kommt.
Match gebotscht.
Ich mochte den damals sehr gerne, muss ich dazu sagen. Also
Boah, furchtbar.
ich fand den damals echt cool irgendwie, aber es
Und die
mag vielleicht
Optik
am
war cool.
Zeitgeist gelegen haben.
Nee, die Optik war schon cool von ihm, aber er hat halt gebotscht wie sonst was.
Ja, aber davon mal abgesehen, also wie gesagt, den kennt man ja vielleicht auch aus WCW-Zeit und ich glaube halt auch, dass WXW da noch was nachliefern wird. Und das jetzt erstmal, ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig. Also es ist doch eigentlich cool, dass du dann eben nicht nur die alten Herren hast, die dann da kaum mehr in den Ring steigen können. Also das ist jetzt echt nicht böse oder irgendwie despektierlich gemeint, aber das Ding ist doch wirklich, jetzt zum Beispiel letztes Jahr fand ich etwa, ich fand Superstars of Wrestling nicht besonders gut, sage ich ganz ehrlich. Also da war bis auf Jeff Jarrett, war da halt eben nicht viel zu holen. Und das Schlimmste war dann beispielsweise der Road Warrior Animal, der 2 Tage lang in der grauen Joggingbutze durch die Gegend gerannt ist. Weißt du, zu den Shows. Und denkst ja auch so, Alter, wie wenig Enthusiasmus muss man denn noch haben, dass du dir nicht wenigstens noch eine Jeans anziehst, ne? Da kommt er da rein, soll irgendwie das Tag Team Match in Oberhausen repräsentieren, so als Legende des Tag Team Wrestlings, ne? Und soll die Gürtel hochhalten und alles. Und kommt dann da rein mit seinen Shoulderpads, mit Gesichtsbemalung und einer grauen Joggingbutze. Da habe ich gedacht, so, das geht doch nicht. Und der Witz ist, da gucke ich mir die Show aus Hamburg an am Abend vorher. Und dann greift er halt da ein und schlägt, ich glaube, jemand von Cerberus, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich glaube, Ilja oder so, schlägt er dann halt nieder. Und auch dieselben Klamotten. Das muss doch nicht sein. Ne? Und es ist halt immer das Ding auch, dass man dann ja schauen muss, wie fit sind noch die Leute. Und auf der anderen Seite denke ich mir lieber, wenn man halt diese Legenden dann da hat, muss man natürlich auch überlegen, was man wrestlerisch bieten kann. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, das Jahr davor, da hatten sie Ultimo Dragon da, total cool. Der hat sich aber irgendwie auf dem Flughafen irgendwie den Ischias-Nerv eingeklemmt. Der hat auf jeden Fall irgendwas im Kreuz gehabt und konnte sich kaum bewegen. Konnte da wenig machen. X-Pac war auch so ein Kandidat, der zum Beispiel wohl vorher gesagt hat, dass er nur Tag Team Matches bestreitet. Das war auch ein gutes Tag Team Match, was der hinterher bestritten hat, aber du bist natürlich immer mit Legenden, gerade was so das aktive im Ring Geschehen angeht, bist du natürlich immer limitiert. Insofern, ich bin da eher auf der Schiene, dass ich sage, ich schaue mir lieber schönes Wrestling an und sitze dabei, als dass ich mir die Legenden anschaue, sag mir, boah, cool, ich habe Jeff Jarrett gesehen und sehe dann aber vielleicht, bei Jeff Jarrett war es jetzt nicht der Fall, aber bei anderen Leuten zum Beispiel, Road Warrior Animal, und werde dann eventuell dann bei der Show enttäuscht. Also ich bin dann eher jemand, der lieber sich gute Matches anschaut als die Legenden,
Aber
aber.
das geht ja den Tobi geht es ja genau nicht darum, ob es eine gute oder
Genau.
schlechte Show wird, sondern ihm geht es halt darum, den Grund, warum man hingeht. Wenn du jetzt zum Beispiel aus Nostalgie, was ich, die Leute stehen Schlange, um bei David Hasselhoff ein Autogramm und ein Foto zu kriegen, ist es ja nicht, weil der heute immer noch so geil ist oder weil er so geile schauspielerische Leistung jetzt heute abliefert, sondern einfach der Nostalgiefaktor. Ist
Ja,
genauso
absolut.
wie damals halt Bret Hart auch, weißt du, der schlich zum Ring. Und dachte das, ach du Scheiße, trotzdem hat die alle getobt wie sonst was. Dabei hat er nur ein bisschen Blabla gemacht. Das war einfach nur so, und das ist einfach nur ein Pullover, weißt du? Aber trotzdem, manche Shows siehst du halt einfach, ich meine, WXW macht so viele Shows, die halt wirklich richtig geil sind. Bei den Veranstaltungen gehen halt wahrscheinlich auch einfach Leute hin, der Nostalgie wegen und weniger wegen der Matchqualität, sondern einfach, ich möchte die Jungs mal wiedersehen.
Genau, und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass man nach dieser ersten Ankündigung halt so ein bisschen, ja, jetzt nicht enttäuscht, aber vielleicht einfach so ein bisschen so, das war die letzten Jahre anders und ich habe jetzt einfach mal was anderes erwartet.
Wo findet das eigentlich
Aber
statt?
auch wieder in der Turbinenhalle. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist aktuell, da gab es jetzt ein bisschen Turbulenzen wegen. Aktuell ist ja eh bei der WXW so ein bisschen schwierig mit den Hallen. Die haben jetzt ja auch ein paar Shows verlegt. Also zum Beispiel jetzt im Juli findet ja Shortcut to the Top und der Progress Event finden ja auch in Köln statt, lustigerweise. Doppelshow in der Live Music Hall. Und es ist wohl auch so, dass Superstars of Wrestling nicht in der eigentlich angestammten Turbinenhalle stattfinden soll, sondern da findet irgendwas anderes statt. Und stattdessen soll der Event wohl in eine nahegelegene andere Lokalität verlegt werden. Aber es gibt jetzt noch keine Informationen darüber, ja, wo es tatsächlich sein soll. Es soll aber wohl in der Nähe von der Turbinenhalle sein.
Bestimmt
Mal gucken.
Bottrop.
Ich weiß nicht, gibt es da noch Hallen? Ich kenne mich da nicht aus. Gibt es
Ja, bei
noch Hallen,
Bottrop
wo
gab es so eine
7, 800 Leute
Horror-Convention, da
rein?
hatten sie eine große Halle noch mittendrin. Das ist
Ja.
eigentlich vom Auto 10 Minuten von da aus.
Ja, es geht halt darum, dass da müssen halt irgendwie 600, 700, also sagen wir mal so 500 bis 700 Leute reingehen, ringen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ja heute auch bei der WXW dazu Gast hier in Köln und habe ja da auch ein Interview mit dem Kollegen Christian Michael Jacobi, kleiner Plug hier. Und den werde ich da auch nochmal drauf ansprechen und werde mal horchen, ob es da. Er wird mir garantiert noch nichts sagen. Da bin ich mir sehr sicher. So viel Profi sind ja die Leute von WXW inzwischen. Aber mich würde halt interessieren, warum plötzlich so viele Verschiebungen aufkommen, weil früher war es halt eben nicht so. Früher war es eigentlich immer so, dass die Turbinenhalle da sehr sicherer, ja, Ankerpunkt eigentlich im Programm von WXW war und jetzt auf einmal zwei Shows hintereinander quasi verschoben worden sind, finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
Was ich
Vielleicht.
übrigens ganz lustig finde bei WXW, anscheinend ist es in Deutschland ja so von der Crowd her wie in Amerika, dass es halt so Städte gibt, wo du weißt, da ist die Crowd richtig steil und dann andere Städte so, da ist ein bisschen ruhiger. Also ich finde, Turbinenhalle hat ja auch den Ruf beim deutschen Wrestling von wegen, okay, da geht schon ein bisschen mehr die Post ab.
Das schwankt auch inzwischen, muss ich sagen. Also die lauteste Crowd soll wohl gemeinhin, also Leipzig muss wohl sehr, sehr laut sein und Hamburg natürlich. Hamburg ist die Power-Crowd, wie es ja die WXW immer beschreibt. Oberhausen schwankt in letzter Zeit so ein bisschen, weil inzwischen auch eben bei der Oberhausener Crowd halt eben auch sich da mischt sich das Publikum ein bisschen. Und da hast du halt auch eben häufiger, gerade in den Sitzplätzen, da hast du auch häufiger einfach mal die Zuschauer, die sich einfach nur berieseln lassen wollen und dann höchstens mal klatschen oder so. Also die letzten Shows, da war es wieder ein bisschen besser, manchmal ist es ein bisschen ruhiger, das geht schon. Aber zum Beispiel beim Karat jetzt im März, da wird es halt dann mega abgehen. Davon kannst du mal ausgehen. Die Halle ist ja wohl kurz vor ausverkauft, also sprich 750 bis 800 Leute dann da in der Turbinenhalle. Und wenn die dann anfangen, heute ist Karat zu rufen, also da freue ich mich schon drauf.
Ich will auch.
Ja, es gibt wohl noch vereinzelte Tickets, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch 3 Tages-Tickets gibt. Aber ich glaube, es gibt noch auf jeden Fall noch Stehplatz, glaube ich, gibt es. Ich glaube, Sitzplatz glaube ich nicht mehr.
Ach, ich
Bin ich
alter
mir aber
Mann.
nicht ganz.
Die Sitzplätze sind weg.
Ja, genau so war das. Ne? Sitzplätze gibt es nicht mehr, nur Stehplätze. Aber also zum Beispiel für ein Event oder so, ich meine, gerade du, David, bist ja räumlich relativ in der Nähe. Wenn du jetzt nicht jeden Tag mitnehmen willst, kann man auch mal ganz gut ein Event stehen. Also jetzt heute zum Beispiel in Köln stehe ich auch.
Ja, ich muss zugeben, auch an die Hörer, die halt noch nicht bei WXW waren, ich war ja letztens dann halt mit Olaf mal da. Ich muss echt zugeben, dass ich anschließend nach Hause kam und ich habe einfach nur meine besseren Hälfte, die leider krank war an dem Tag, obwohl wir eine Karte geholt hatten. Einfach habe ich ganz trocken gesagt, das war der beste Wrestling-Event oder zumindest der, bei dem ich am meisten Spaß hatte, obwohl ich halt bei mehreren WWE-Shows, also House-Shows dabei war, weil das war richtig unterhaltsam und ich kann das echt empfehlen. Wer noch nicht dabei war, mal ausprobieren, das hat echt Bock gemacht.
Ja, es ist halt so, WWE bei House-Shows ist ja auch immer so ein bisschen mit der Handbremse, ne? Und das ist ja WXW nur sehr selten, sagen wir es mal so.
Ja, es war auch gutes Entertainment einfach. Das war
Ja.
sehr spaßig auch. Teilweise hast du einfach den Wrestlern angemerkt, dass sie voll Spaß dran hatten und haben sich da ihren Jux gemacht. War super.
Ja, aber würde ich sagen, wir haben aber hier noch ein paar mehr Fragen und bevor wir hier uns hier zu lange an der WXW aufhalten, da gibt es ja dann auch noch jetzt in den kommenden Tagen nach dem Release dieses Podcasts, gibt es auch noch genug Material auf unserem YouTube-Kanal, weil da bringe ich einiges mit. Wir haben auch noch ein paar andere Fragen gekriegt. Der Lukas schreibt nämlich, dass er in einer anderen Facebook-Gruppe gelesen hätte, dass WWE ja auch beim aktuellen Star-Potenzial einen 40-Mann-Royal Rumble hätte bringen können, statt dem normalen Rumble. Wie sehen wir das? Lieber 30, 40 Mann, ist das eine Qualität vor Quantität oder wie ist das? David.
Ich fände es cool. Also ich fände es cool in dem Moment, wenn man aber die Abstände zwischen den Entrances nicht verkürzt, weil das hat mich damals gestört, als man einen 40er hatte. Und ich fände es dahingehend cool. Man hat eigentlich mittlerweile so viele Stars, dass man halt nicht nur Undercard da drin hat, die keinen Arsch kennt, sondern halt wirklich genug Leute. Und dann hätte man auch Platz gehabt, um halt auch ein paar überraschende Comebacker drin zu haben, weil das fehlt mir bei diesem Rumble total. Und ich hätte da
Ja, das
nichts
war halt
gegen.
auch. Ich finde, es kommt halt immer, ich mache mal wieder hier den Mittelweg. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man diese zusätzlichen 10 Mann nutzt. Also wenn dann jetzt, wie du gerade so ein bisschen gemutmaßt hast, wenn dann auf einmal nur noch so Filmmaterial reinkommt, die eigentlich gar keine Bewandtnis haben, dann macht es halt keinen Sinn. Wenn man diese 10 Mann nutzt, dass wirklich coole Überraschungsgäste dabei sind, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren. Aber generell finde ich eigentlich die 30 Leute so eine ganz gute Zahl. Aber, also man hätte auch jetzt beim diesjährigen Rumble mehr draus machen können. Aber das haben wir ja auch beim Review ja gesagt. Chris, wie siehst du das? 30, 40, 80?
80 Mann, nur alle zeitgleich im Ring.
Ja. 80 Leute, aber dann nur Legenden, bitte. ich sehe es eigentlich genauso wie du, Olaf. 30 ist eigentlich eine ziemlich gute Zahl. Sie haben es in vielen Rumbles sehr gut damit hinbekommen, sowohl relevante Leute aus der aktuellen Garde als auch Allstars zu holen. Aber David hat schon recht, dieses Jahr hat irgendwie so was gefehlt an Gästen halt, die mal auftauchen. Genau. Dieses Jahr hätte es dem Rumble gut getan mit 40 Mann. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dieser 30er Rumble, da waren trotzdem genug große Leute drin, die null Payoff hatten irgendwie im Rumble-Match. Also ein Zayn oder sowas ist halt auch ohne großes Pipapo eigentlich rausgeflogen. Und auch ein Jericho, die halt lange drin waren, aber nie irgendwie so einen Moment im Match hatten. Allgemein müsste beim Rumble mal wieder ein bisschen sorgfältiger gebuckt werden. Da ist es mir dann auch egal, ob es 30 oder 40 Leute sind.
Ja, das Ding beim diesjährigen Rumble war halt einfach, dass der Fokus eindeutig auf 5 Leuten lag und der restliche Teil dieses Kampfes war halt eigentlich nur Staffage. Und die dienten dazu, irgendwann von Reigns, Undertaker, Goldberg, wen haben wir noch, Lesnar, Strowman, rausgeworfen zu werden. Und das war es dann halt eben auch.
Ja, das Schlimme war ja vor allen Dingen, dass halt von diesen 5 Mann kam einer am Anfang, dann lange Zeit gar nichts und alle warten nur darauf, dass die kommen. Und dann genommen fing dann der Rumble erst so mit Nummer 24 herum an.
Ja, eben. Also ich finde mal, so allein die Masse an Wrestlern bringt es halt nicht. Ich fand zum Beispiel, es gab ja einen 40-Mann Royal Rumble, ich glaube 2000, boah, was war das, 2000?
Ja, da hatten sie die Abstände 8, verkürzt.
10, irgendwie sowas.
10, aber den fand ich halt. Nee, Moment, 10 war der, den Edge gewonnen hat. Das müsste dann 11 gewesen sein, oder? Den,
Del Rio
gewonnen hat.
Genau.
Und dann ging, zu WrestleMania 27 gegen Edge ging. Das war das letzte Match von ihm.
Wobei, das wusste ich, vor diesem 40er Rumble war die Vorfreude bei den Fans eigentlich noch höher als beim 30er sonst, weil man wirklich dachte, 40 Mann, okay, jetzt kommen echt Star Power, jetzt können sie echt wirklich Comeback reinknallen. Mehr Zeit und so weiter, da hatten sie alles sehr schnell abgerissen und sehr viel Lowlights reingepackt und das war dann halt schlecht. Ich bin da auch bei Chris, im Grunde genommen, der Rumble lebt vom Booking und das Booking ist momentan schlecht und da helfen jetzt auch keine 30 oder 40, aber ich denke halt, wenn das Booking richtig gut wäre, wären 40 Mann richtig geil, weil da hätte ich halt 90 Minuten meinen Spaß.
Also von wegen viele Leute machen keine gute Battle Royale, schau dir mal die alten WCW World War 3 Events an. Das waren nämlich 60 Wrestler in 3 Ringen, was auch der totale Rotz war, um es mal so zu sagen. Ich kann mich an keine wirklich gute 60-Mann-Battle Royale da erinnern.
Ohne Witz, ne? Das war das Schlimmste überhaupt. Das war damals.
War das dieses Match mit den übereinander? Mal eine Frage.
Nee, das waren halt drei Ringe, standen quasi so auf Eck und in jedem fand eben eine 20-Mann-Battle Royale statt. Und ich glaube, wenn der letzte da nur noch stand oder die letzten zwei, je nachdem, wer es war, die mussten dann warten und am Ende sind dann alle wieder in einem zentralen Ring zusammengekommen und haben dann den Sieger dieser 60-Mann-Battle Royale ausgefochten.
Das war wirklich lächerlich, wie die alle in diesem Ring gepfercht waren und so taten, als würden sie sich hauen. Und ich durfte als Kind erst kein Wrestling gucken von meinen Eltern aus, ne? Und wollte immer sagen, ja komm, das ist nicht so schlimm und sowas, ne? Das war irgendwie dann Silvester oder so. Mein Vater seppte durchs Programm und kam dann aufs DSF, wo gerade dann irgendwie so eine World War 3 Veranstaltung lief, wo sie einfach so eklig zusammengepfercht, schwitzend in diesem Ring standen und keiner sich bewegen konnte. Und mein Vater guckte mich nur so an und sagte, den Scheiß schaust du dir nicht an.
Recher da.
Ja. Guck, was aus dir geworden ist, Kind, weil du Wrestling geschaut hast.
Ja, echt mal.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns einig, Quantität ist nicht gleich Qualität. Wir haben die nächste Nachricht kommt vom René, der hat uns über Facebook geschrieben. Der hat uns erstmal eine riesig lange WrestleMania-Card geschrieben. Und da würde ich einfach mal ein paar Matches rauspicken. Also wir haben ja letztes Mal schon WrestleMania durchgesprochen. Und ich werde einfach mal ein paar Kämpfe rausnehmen, die wir hier, die ich hier besonders interessant finde, sagen wir es mal so. Er sieht zum Beispiel das Tag Team Match, das Intergender Tag Team Match zwischen John Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Maryse als sehr wahrscheinliches Aufeinandertreffen, was ich wiederum sehr anstrengend finde. Es gab ja letztens schon die Gerüchte, dass das mit einem Heiratsengel von John Cena enden würde. Wäre das nicht super?
Ey, das wäre jetzt ohne Scheiß. Ich habe ja erst letztens einen Heiratsantrag gemacht. Ne? Wie scheiße ist das denn, einen Heiratsantrag quasi schon vorher anzukündigen? Das geht ja mal gar nicht. Und jetzt mal, was ich noch schlimmer finde, ist eigentlich die Nachricht, die jetzt letztens da durch die Newsfeeds ging, dass Nikki Bella halt einen neuen Vertrag kriegt. Und zwar als Teilzeitwrestlerin. Was ich
Ja, wieso auch
absolut
nicht?
suspekt. Ja, Entschuldigung, die WWE. Wie verkorkst muss die WWE denken, dass Nikki Bella dermaßen zieht, dass sie halt diesen Teilzeitvertrag kriegen darf? Das ist Wahnsinn. Ich war ohne Scheiß, ohne John
Alter, die ist
Cena.
Money,
Ja, aber
die ist
ohne John
großes
Cena.
Money.
Mal ehrlich, die wäre gar nichts, ne? Und jetzt kriegt die einen Teilzeitvertrag, wo ich einfach nur denke, das gibt's nicht. Am besten jetzt nur einen Heiratsantrag, was auch nicht sein kann. Und The Miz tut mir dann noch mal leid, weil der eigentlich viel mehr drauf hat. Mit Maryse super funktioniert. Dann hast du sowas. Dann ist es. Kann bitte Chris
Nikki
übernehmen.
Bella equals Ratings,
Ja,
sage ich dazu nur.
ist sie dann, wenn sie diesen Teilzeitvertrag kriegt, sowas wie Boob Lesnar?
So in etwa verdient wahrscheinlich auch noch ähnlich viel Kohle. Aber ey, jetzt ohne Scheiß, das ist völlig suspekt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die WWE denkt, dass die Zuschauer das sehen wollen.
Ich weiß es auch nicht. Das ist halt für die Total Bella-Fraktion ist das, glaube ich. Ich finde es auch ganz furchtbar. Ich finde auch, dass Leute wie John Cena und The Miz da vollkommen verschenkt sind. Muss ich nicht sehen. Aber ich weiß auch nicht, wo wir die sonst anderswo hinstecken sollen. Also, wie gesagt, wir könnten The Miz halt noch um IC-Title noch mal fehden lassen im Multi-Man-Match. Das hat der René hier auch. Irgendwie ein Leiter-Match mit Dean Ambrose, Baron Corbin, Kalisto, Ziggler, Cruz und Rawley. Ich hasse Rawley. Ich finde, er ist relativ d'accord mit unserer Karte, wie wir beim letzten Mal aufgestellt haben. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er Kevin Owens gegen Samoa Joe sieht und mit einer kleinen Begründung im Nachhinein. Nämlich nach dem Titelverlust gegen Goldberg beschwert sich Owens, dass Triple H ihn, also seinen Pick-Guy, verraten hat, da er zugelassen hat, dass Owens gegen Goldberg ran muss und wird daraufhin von Joe angegriffen und somit würde Owens Babyface turnen.
Ja, aber da hat er einen leichten Gedankenfehler drin, meiner Meinung nach, weil wenn du seine Karte anschaust, hat er nämlich Chris Jericho auch komplett vergessen.
Nee, Chris Jericho tritt gegen Sami Zayn an, das
Ja,
war
aber
dann.
das ist, also jetzt von der Logik her, jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, ihr seht das doch gleich, oder? Die bauen doch jetzt die ganze Zeit diese Friendship-Storyline so lange auf, das wäre Banane, wenn die dann plötzlich, in dem Moment, wenn der Titel weg ist, die dann nicht gegeneinander fehden lassen.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, dass der René gerne Samoa Joe auf der Karte hat. So, also das ist, glaube ich, das Ding.
Joe wird ja auch irgendwie auf der Karte sein, da gehe ich davon aus. Aber Owens gegen Samoa Joe halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allem, weil Owens jetzt nicht so vom Publikum diesen Drang hat, Face zu turnen. Also, das wäre irgendwie so verschenkt. Also das wäre eher so: Ja, gut, ich ändere jetzt meine Gesinnung und niemanden interessiert es so wirklich. Ja, also,
Owens ist ja auch kein richtiger Heel-Charakter. Owens ist halt
ja.
Owens, ne?
Er wird halt einfach nicht so in diese Richtung gedrängt, wird nicht so passen irgendwo. Da wird das ein bisschen anders ablaufen. Ja, ich auch hier Jericho gegen Zayn um US-Titel. Ich denke eher, dass Jericho den vor WrestleMania noch verlieren wird, genauso wie Owens seinen Titel verlieren wird. Und dann zicken sie sich halt gegenseitig an, dass sie halt
Ich
nicht mehr
glaube halt.
dieses Gewinner-Couple sind.
Ich glaube, Jericho
Ja.
behält den Titel. Das geht um US-Titel dann bei Kevin Owens um ihn.
Das glaube ich mich
Das
auch.
wäre
Ich
aber
glaube,
auch
dass
so ein
Owens.
Downgrade, oder?
Ja, natürlich,
Gerade,
aber ich glaube,
die
dass
sind ja eh
Owens
schon in der
halt.
Midcard.
Ja,
Ja,
gut,
eben.
das stimmt schon.
Selbst mit Universal-Title sind sie in der Midcard. Also von daher, ich glaube halt auch, dass es Jericho gegen Owens um den US-Title wird und dass Owens dann irgendwie seinen Freund am Ende mit irgendwas niederschlägt und dann den Gürtel gewinnt und auf die Karriere, auf die Freundschaft scheißt, um es mal so zu sagen.
Ich sag,
Ja.
Sami Zayn gewinnt den Titel noch vorher.
Na.
Ah.
Meinst du bei Fastlane oder sowas?
Ja, irgendwie so.
Ja,
Oder
bin mal
von mir
gespannt.
aus jemand anders. Auf jeden Fall verliert Jericho den auch noch. Die verlieren beide bei Fastlane ihre Titel.
Ja, apropos WrestleMania. René fragt auch, wie viel kostet denn eigentlich so eine Reise zu
Jetzt
WrestleMania?
hast du ein Match übersprungen.
Ich habe ein Match. Ja, wollte ja auch nicht alle Matches
Okay, nein,
durchgehen.
aber was du markiert hast. Ist okay. Schade.
Wolltest du noch ansprechen? Naomi gegen Alexa Bliss.
Ja, ich wollte nämlich mal eine Lanze brechen für Naomi. Ich finde ihr neuer Entrance, auch wenn ich die Musik eigentlich hasse, also diese Musikrichtung, ich finde der Entrance hat was. Und ich finde auch Naomi hat jetzt zuletzt eigentlich sehr viel Potenzial gezeigt. Also ich glaube, die ist unterschätzter, also die hat schon viel mehr drauf, als man eigentlich denkt. Und ich glaube schon, dass die wirklich auch sehr hart trainiert und einen Sprung nach oben machen könnte jetzt. Also
Das
ich gucke
stimmt.
mir die
Ich
momentan sehr gerne an.
war nur verwundert, dass tatsächlich der SmackDown Women's Championship in der Main Show gelandet ist beim René.
Nee,
Das sehe
das
ich mich
passiert
halt
nicht.
irgendwie überhaupt
Das
nicht.
passiert nur bei SmackDown nur. Oder Kickoff, noch nicht mal.
Ja,
Okay,
irgendwie
wegen
sowas.
der Aufwand, genau, deine Frage, Olaf war ja schon ein paar Mal da. Ich kenne halt nur, also mein großes Ziel im Leben ist irgendwann mal in meinem Leben nach WrestleMania zu fahren mit meiner besseren Hälfte. Wir schauen uns das jedes Jahr an. Bei jeder Ankündigung gibt es halt immer so einen Schweizer Reiseveranstalter, der so eine komplette Show, eine komplette Reise bietet, inklusive War, Hall of Fame und NXT, was du alles möchtest. Das kostet meistens im Schnitt irgendwas um die 3.000 pro Person.
Genau, ja.
Wie ist das denn, wenn man das anders macht? Olaf, du machst das ja meistens losgelöst irgendwie, oder?
Ja, nee, ich hatte das ja, damals hatte ich das ja auch über eine Fanreise gemacht. Also von daher, da war ich dann, das ist ja, also WrestleMania 20 ist ja schon einige Zeit her. Damals habe ich 2000 bezahlt. Ich glaube, dass du halt so, selbst wenn du es alleine machst und günstigere Hotel buchst und vielleicht auch hier und da so ein bisschen knapp, dass du irgendwo so zwischen 2 und 3 rauskommen wirst. Viel weiter drunter wird es halt, glaube ich, nicht werden. Gerade auch, du musst ja auch noch dazu rechnen, dass du halt irgendwie Essen und all sowas brauchst. Also
Also,
ich glaube halt schon, dass du da 2.000, 3.000 Euro auf jeden Fall kalkulieren musst.
du würdest dann auch über den Veranstalter gehen, weil bei dem Veranstalter ist halt das Positive, dass die anscheinend immer quasi Platzrecht haben. Also die kriegen immer Karten zwischen, was ich, irgendwie Bereich Reihe 5 bis Reihe 10. Das ist so quasi garantiert, dass sie das halt kriegen und bei den
Genau, die
Weeklies
kriegen
auch
quasi
und
ein
so.
Kontingent, genau, ja, die haben quasi ein Kontingent, worauf sie zurückgreifen können und das ist halt meistens ein bisschen einfacher. Wie gesagt, man kann ein bisschen Geld sparen, das habe ich aber halt auch noch nie gemacht, weil mir ist auch echt ein bisschen zu viel Aufwand gewesen. Also du kannst Geld sparen, wenn du halt eben dir günstigeres Hotel suchst, wenn du halt irgendwie guckst, dass du halt vielleicht nicht die geilsten Plätze hast oder vielleicht hast du auch irgendwie Schwein und greifst irgendwie woanders noch Tickets ab oder sonst irgendwas. Wenn du zum Beispiel auch sagst, hier, ich will jetzt nicht unbedingt zu Hall of Fame gehen oder sonst was, da kann man halt ein bisschen Geld einsparen. Aber trotzdem, es ist halt eine teure Angelegenheit, deswegen 2.000 bis 3.000 Euro würde ich da mal ganz geschmeidig einkalkulieren.
Du warst ja schon öfters da. Ganz kurze Frage, bevor wir weiterspringen. Ist das denn so, wie sich man das als Fan vorstellt, dass wirklich die ganze Stadt im
Ja.
Westfieber ist und überall, oder ist das halt einfach nur auf diese kleinen Bereiche und den Hallen begrenzt?
Nee, also das war, also bei mir war es ja schon so, als jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich da bei WrestleMania war, da war es dann wirklich so, dass du schon im Flugzeug hast du das Gefühl gehabt, du bist nur mit Wrestling-Fans unterwegs. Da waren halt ganz viele Leute mit Wrestling-Klamotten und irgendwie schon passende Mützen, Hüte, was auch immer, verkleidet auf jeden Fall da schon unterwegs. Und ich hatte ja den Vorteil, mein Hotel war relativ in der Nähe von der Location, wo Access und wo NXT stattfand. Und da war alles voll. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, das ist halt da ist der Teufel los und du hast eigentlich nur Leute gehabt, die irgendwie mit Wrestling-Sachen rumlaufen. Da hast man schon so den Eindruck, ja. Und gerade wenn du dann halt eben zu Access gehst, das ist das Wrestling Utopia, um es einfach mal so zu sagen. Da kommst du halt rein und die Leute drehen einfach alle durch. Das ist halt wie eine Wrestling-Messe und kannst da Geld ausgeben ohne Ende. Also wenn ich da, ich habe mir ja wirklich nur einen Pulli und für einen Kumpel ein T-Shirt gekauft. Aber ich habe Leute gesehen, die sind da wirklich da quasi mit Einkaufswagen mehr oder weniger rausgefahren mit Merchandise, ne? Und unfassbar, was das da für eine Marketingmaschinerie ist und aber auch wie geil die Leute das einfach finden. Also ich habe selten halt so eine Energie erlebt, was halt Wrestling angeht, weil du einfach das Gefühl hast, so ja, die kommen hier alle hin und die reisen um den gesamten Globus und sparen sich das auch teilweise dann von wirklich hart ab, dass sie sich das irgendwie leisten können. Und dafür ist es halt dann richtig geil. Also das ist halt ein Wrestling-Festival und das ist das Schöne an der Sache. Und du weißt genau, dass alle Leute lieben das, was da jetzt gerade stattfindet und finden das geil. Und das macht dann eben wirklich den Reiz von dieser ganzen Geschichte
Da
aus.
würde ich mal sagen, sollte ein Hörer zu WrestleMania fliegen, soll er bitte irgendwie ein, zwei Fotos an unsere Pinnwand posten.
Genau, schickt es uns gerne rüber. Und wir werden dann, ja, wir werden auf jeden Fall über WrestleMania groß und breit berichten. Ne? Aber auch da quatschen wir dann nochmal drüber, wenn das alles spruchreif ist und wenn das ein bisschen näher rückt. Nächste Frage. Der Kim hat uns auch nochmal über Twitter erreicht. Und zwar hat er auf einige ja, Interviews von Deutschland Radio Kultur verwiesen. Da waren nämlich Ahmed Scheer und Crazy Sexy Mike von der GWF zu Gast und haben Donald Trumps Wahlkampf mit Wrestling verglichen. Wir wissen ja auf jeden Fall, dass Donald Trump ja eine lange Geschichte mit WWE hat und zum anderen ging es darum auch, dass Donald Trump eben seine Promos auch sehr heelmäßig aufbereitet hat. Und dem kann ich eigentlich echt nur zustimmen. Also ich weiß gar nicht, wie habt ihr euch da, ja, habt ihr euch da mal so ein paar Promos von Herrn Trump in dieser Hinsicht angeschaut, wie er sich da gibt. Also ich finde es schon sehr prägnant, um es mal so auszudrücken. David, du vielleicht zuerst.
He's a nice guy, really nice. Es ist halt, ja, es ist auf jeden Fall sehr heelisch, weil er halt einfach im Grunde genommen genau gegen das alles spricht, was jeder gerne hören möchte, der klar beim Verstand ist. Was er aber anders halt macht als ein Wrestler, wo ich halt wirklich den Unterschied sehe, ist einfach, dass er ja die Tatsachen verdreht. Bei einem Wrestler ist es ja eigentlich, dass er halt sich das nicht sein eigenes Weltbild schafft und dann sagt, das ist so, sondern halt er provoziert. Und er provoziert halt, aber zeitgleich halt auch noch mit Tatsachen, die halt nicht stimmen. Das ist halt so der kleine Unterschied. Aber er wäre ein sehr guter Heel und ich glaube, der hat da wahrscheinlich in der WWE auch ein bisschen was abgeguckt bei seinen Auftritten da, die er halt hatte während seiner Fehde mit Vince.
Aber ich finde schon, dass sich Heel-Wrestler gern mal ihre eigene Welt zusammenlegen. Also Kollege Bray Wyatt lebt ja wohl ganz eindeutig in seiner eigenen Welt, wenn du es mal so siehst.
Das ja, aber sie sagen zumindest nicht zu den anderen, von wegen, ja, ist Fake News und das ist alternative
Nee, das stimmt
Realität
schon.
und was ihr sagt, das stimmt nicht. Das ist halt
John Cena
schon.
hat nicht 16 Mal gewonnen.
Genau, das ist halt wirklich so, als wenn
Das
sich
ist
einer
das
hinstellen
Fake
würde, von
News.
wegen, ja, ich habe den Titel 14 Mal gewonnen, dann, so wie du hast noch nie einen Titel gewonnen. Doch, doch, habe ich, in meiner alternativen Realität habe ich das. Und man sagt auch nicht von wegen, ja, kauf das Merchandise von meiner Tochter. Das ist alles schon ein bisschen sehr, sehr skurril.
Das wäre schon so Hulk Hogan-esque, so
Oh,
schon.
stimmt. Aber, es ist, aber was
Ja.
halt schon auffallend ist, finde ich, was er halt macht, apropos Hulk Hogan, wo du es halt gerade sagst, er geht halt sehr an dieses traditionell USA-Denken gerne heran. Also diese Standardfloskeln, die man halt immer gerne hört in Texas und Co. halt. Also so.
Ja, ich
Das
meine,
ist schon auffallend, dass er halt quasi diese She-Pops sieht.
sind wir mal ehrlich, Make America Great Again könnte man auch einfach jeden beliebigen Wrestler reinsetzen. Es gab ja, gab es nicht auch Make Darren Young Great Again, irgendwie
Ja,
sowas? Ja.
ja.
Nein, aber ich meine, also gerade diese kurzen prägnanten Sätze, die er dann immer wieder rausknallt, das könnte halt auch beim Wrestling sein. Auch die Art, wie er sich präsentiert und selbst darstellt, auch wie er die Leute angreift, das könnte auch ein Heel, das könnte auch ein Chris Jericho oder ein Kevin Owens auf dem Weg zum Ring machen, wie er teilweise die Leute da verarztet und nachmacht oder sonst
Was im
irgendwas, ne?
Übrigen
Also.
sehr viel stärker, also, beziehungsweise 1:1 Wrestling-Style macht, ist, wie er Twitter benutzt. Weil das ist eigentlich
Ja.
schon, also am Mikrofon ist er meistens ja einfach auf die Fakten besinnt, aber in Twitter ist er ja eigentlich nur rein emotional. Dann ist es halt wirklich so zum Beispiel wie bei dem Gerichtsurteil jetzt wegen dem Einreiseding, dass er halt ganz trocken sagt, wegen so, ah, so ein Scheiß, wir sehen uns vor Gericht. Und
Ja, das Geile war ja,
das ist wie bei der
dass
Fehde,
das.
fehlt jetzt nur noch so ein Trailer.
Ja, das Witzige fand ich eigentlich, dass daraufhin hat irgendjemand gepostet, so, ja, geil, und das schreibt um 5 Uhr morgens. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Donald Trump auf dem Pott sitzt und diesen enttäuschten Tweet absitzt, weißt du, so, nach dem ersten Morgenkaffee, Schweine, wir sehen uns vor Gericht.
Ja, wo er zu einem Gericht sagt, wir sehen uns vor Gericht, das ist ja das Geilste.
Ja.
Ja, aber also bei Twitter finde ich schon, also das hat auf jeden Fall sehr, das könnte auch ein Twitter-Account von, was ich, Seth Rollins oder sonst wen sein. Das haut
Ja.
schon gut hin, das ist emotional. Ja, also ich glaube, Wrestling-Fans haben schon bei ein paar Sachen grinsen müssen, wo die dachten, na, okay, könnte jetzt eigentlich auch eine Fehde sein.
Auf jeden Fall. Ja, Chris, hast du noch was da hinzuzufügen zum Herrn Trump oder willst du noch in die USA reisen? Weil der Herr Trump hört garantiert hier mit.
Ich sag mal so, ich finde gar nichts zum Lachen, was dieser wahnsinnige Egomane macht oder von sich gibt.
Das
Das
stimmt
ist
natürlich.
alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, das ist heelmäßig, aber halt auch, weil er ein Schwachkopf ist, dem scheinbar das Toupet irgendwie in den Kopf gewachsen ist.
Das stimmt absolut. Aber
Was das übrigens wieder
ja,
sehr gut zeigt,
da.
ist ein bisschen auch die Parallele zum Wrestling beim USA-Publikum oder beim Amerikanern, dass es anscheinend sehr leicht ist, Amerikaner in Anführungszeichen zu erziehen. Sagen wir zum Beispiel mit beim Tag-Team damals mit den We the People, was eigentlich
Ja.
total rassistisch ist und Co. von der Intention, die sie halt verkörpert haben. Aber je öfter du es den Leuten einhämmerst, bei denen irgendwann haben die es alle hinterher nachgesprochen. Und so ist es ja bei Trump auch ein bisschen so. Er haut immer seine Floskel immer weiter raus, wiederholt es so lange, bis das in den Köpfen drin ist und dann ist es Wahrheit. Und dann wiederholen sie es auch.
Ja. Ja, das ist halt gruselig, wie halt auch Massen agieren, um es einfach mal so auszudrücken, ne? Und wie sich Massen auch beeinflussen lassen und mit welchen einfachen Mitteln, gerade mit solchen Sachen. Es ist halt eben sehr grauenhaft und wie es Chris eigentlich gerade ganz gut angesprochen hat, eigentlich sollte man das auch gar nicht so verharmlosen, ne? Also letztlich ist Wrestling ist halt Unterhaltung und was Trump da macht, ist halt Politik, ne? Und Politik, die uns auch alle irgendwann betreffen könnte. Und na, also da gibt es halt schon noch einen gewaltigen Unterschied dazwischen, um es mal so auszudrücken. Aber lass uns dann noch zum aktuellen Tagesgeschehen da langsam mal übergleiten. Wir haben ja Elimination Chamber vor der Tür stehen und lass uns doch einmal ganz kurz durch die Karte hüpfen hier. Nur mal so bisschen das Tippspiel und ein bisschen kurze Zusammenfassung. Ich habe jetzt letztens noch gelesen, dass es gibt ein offizielles Kickoff-Match und das ist Mojo Rawley gegen Curt Hawkins.
Oh, da steht aber Olaf richtig früh auf, extra dafür.
Und das war auch meine Reaktion. Ich meine, what the fuck ist das denn bitte schön für ein Kickoff-Match?
Vor allem jetzt überleg mal, er hat das Kickoff-Match, wie er rauskommen wird, voller Adrenalin und dann wahrscheinlich noch heftiger auf Speed oder was auch immer der nimmt als sonst. Das ist ja.
Das ist
Money Match,
furchtbar.
meinst du?
Ja, absolut. Also wer dafür nicht, wer sich da nicht motiviert fühlt, das WWE Network zu abonnieren, was ja die Pre-Show eigentlich immer sein soll, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also,
Chris,
oh
alles
Gott,
okay?
nee.
Der liegt gleich auf dem Boden.
Ja, ich stelle mir gerade dieses Match vor. Boah.
Die Crowd-Reactions werden
Ja.
super.
Ich freue mich schon auf die Review am Montag. So. Das wird garantiert ein ewig langer Diskurs über Mojo Rawley gegen Curt Hawkins sein. Ja, das können wir, glaube ich, ganz kurz überspringen. Ich weiß nicht genau, was sich dabei denken, dass sie so ein Match ansetzen. Und mir ist ehrlich gesagt auch kackegal, wer da gewinnt.
Ja,
Muss man.
nee, das soll dann wenigstens Curt Hawkins machen. Mojo Rawley ist halt, den kann man sich nicht
Aber
geben. Nee.
am Mojo Rawley wird gewinnen, das sage ich
Ja,
dir.
wahrscheinlich.
Aber was ich bei Mojo halt nicht verstehe, warum keiner mal Backstage zu ihm sagt, das geht so nicht. Das will
Das
keiner
alles.
so.
Das alles. Das geht so nicht.
Was ich nicht verstehe, dass sie ihn überhaupt bei NXT erst durchgefüttert haben und dann sogar den Call abgegeben haben. Das
Ja.
ist doch
Ja,
halt die
ja.
Sache. Das ist
Bei
halt
NXT hat
einer.
er schon nicht funktioniert.
Ja. Der hat halt richtige Go-Away-Heat teilweise gezogen.
Ja,
Boah.
das macht er jetzt auch. Also Go-Away-Heat in der Kickoff-Show, das finde ich eine gute Idee.
Ja.
Ja, komm, lass uns zu schnell zur Main-Show hüpfen, bevor ich hier noch
Bitte.
weiter über Mojo Rawley hasse.
Jetzt wird's immer besser.
Es wird immer besser, genau. Es gab ja auch noch so ein anderes Match, was ich auch nicht verstanden habe, was jetzt angesetzt worden ist, nämlich ein Two-on-One-Handicap-Match zwischen den beiden guten Jungs, Apollo Crews und Kalisto, gegen Dolph Ziggler. Warum? Warum? Wieso treten zwei Babyfaces gegen den Heel an?
Ja,
Warum?
weil die WWE sich denkt, dadurch lassen wir Apollo Crews richtig stark aussehen, dadurch connectet er endlich mit den Zuschauern.
Ja, so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also klar, Dolph Ziggler hat die beiden angegriffen, aber dann machst du doch kein Handicap-Match. Und das ist ja auch keine, oder soll das eine Bestrafung für Dolph Ziggler
Ja,
sein,
aber vor allen
für
Dingen,
seine
Moment mal, aber vor
Zagen?
allen Dingen, dass du zwei Faces zusammenstellst. Das geht halt nicht, weil das Handicap ist eigentlich dafür da, den anderen besonders stark auszusehen lassen und dann halt eigentlich auch normalerweise die Heels halt schwächer, dass sie es alleine nicht schaffen würden. So, jetzt machst du das aber bei zwei
Ja.
Faces, wo du vor allen Dingen bei einem immer noch nicht weißt, wie pushe ich den und lässt ihn halt quasi noch schwächer darstellen, egal wie das Match ausgeht.
Ja, aber man muss dazu sagen, Dolph Ziggler ist natürlich sehr, sehr stark, was der in der letzten Zeit alles für Matches gewonnen hat. Ja? Jedes Mal, wenn er die Titelchance hatte, hat er sie natürlich genutzt.
Er ist auch das Face der Company.
Ja, also ist es halt wirklich ganz, ganz lächerliches, nicht nachvollziehbares Booking.
Also, ich kann es halt überhaupt nicht. Also, ich hoffe, dass wenigstens Dolph Ziggler gewinnt. So auf irgendeine schurkige Art. Weil bei mir gewinnen alle auf eine schurkige Art, die böse sind. Aber es ist halt so ein Kampf, das ergibt für mich von vorne bis hinten keinen Sinn. Und allem, was ich bis jetzt über Wrestling gelernt, gesehen, gelesen habe, widerspricht dieser Kampf und entspricht eigentlich auch nicht dem, was ich von SmackDown erwarte und von deren Ausrichtung
Ich
aktuell.
glaube, das war einfach von wegen, ey, wir haben noch einen Platz auf der Karte, wir müssen füllen, was machen wir? Ja, machen wir das eben. Da haben die wahrscheinlich
Ja, irgendwie
nachgeschaut,
so.
der hatte doch den angegriffen, ja komm, packen wir die einfach mal
Ja,
zusammen.
aber warum dann nicht einfach Kalisto gegen Ziggler auf der Main Card, ja? Und dann in der Pre-Show eben Crews gegen Hawkins.
Weil das zu
Das
einfach wäre. Das wäre zu logisch.
Okay, hast einen Punkt.
Ja, wer gewinnt denn da, eurer Meinung nach?
Ist mir kurz.
Weißt du, man kriegt so geil einfach dieses, boah, man kriegt richtig, dass er so gar keinen Bock drauf hat.
Ist mir ehrlich gesagt furz egal, aber ich glaube Ziggler.
Ja, muss
Dem
Sigler,
haben
sonst
sie
macht das gar
scheinbar
keinen
irgendwas
Sinn.
vor.
Ja, also sagen wir alle Ziggler?
Ja, es muss ja, sonst das ist das Match ja total hirnrissig.
Ja, willkommen bei WWE. Nein, dann lass uns mal zum nächsten Kampf kommen, der eigentlich keinen interessiert. Ich springe nämlich jetzt einmal, damit wir schön die ganzen miesen Kämpfe abgehakt haben. Natalia gegen Nikki Bella. David, du als alter Bella-Twin-Fan, als jemand, der sich Total Bellas in der Dauerschleife anschaut, auch ein Kampf für den Papierkorb irgendwie. Ich meine, die Feder haben sie wenigstens aufgebaut und das war auch so leidlich okay. Aber es ist halt trotzdem, ich will halt Nikki Bella nicht mehr sehen, das ist mein
Weißt
Problem.
du, was mich dabei am meisten ankotzt? Erstmal, ich mag Natalia total gerne. Sie wird aber, wenn sie mal eine Storyline hat, immer so beschissen eingesetzt. Und diese Storyline, das ist so, als wenn du irgendwie so zwei zickigen, 12-jährigen Mädchen auf dem Schulhof zusiehst, die dann sagen: Nein, du hast, nein, du hast das, ah, nein, du. Das ist so, ich will das auch nicht sehen. Das
Weißt
ist, und das Schlimmste ist halt noch, dass du weißt, dass Nikki Bella das Ding noch gewinnen wird. Weil da sie ja halt mit
Chris?
für John Cena, na, weißt du schon, Best macht, darf sie ja alles gewinnen, was sie möchte. Ja, Entschuldigung, es ist, jetzt mal ohne Scheiß, es ist doch wirklich so. Hätte die nicht diesen Kerl im Bett, die wäre doch noch nicht mal ansatzweise so ein Match drin.
Ach, ich
Boah.
weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube halt schon, dass WWE Money irgendwie in der sieht, aber das ist, sagen wir mal, dahingestellt. Chris, wen siehst du hier als Siegerin?
Ist mir auch vollkommen egal, weil Natalia interessiert mich auch seit Jahren nicht mehr und Nikki Bella, ja, ist besser als noch vor 5 Jahren, aber
Man merkt, du freust dich auf den Pay-Per-View.
ja, ich freue mich auf die Chamber auf jeden Fall, aber der Rest ist
Das ist
halt,
halt das nächste
also,
Problem, wo ich gleich noch
na,
drauf zu sprechen kommen würde. Aber der Rest ist halt,
ich
es
sag,
ist eine
ja,
One-Match-Show eigentlich, oder?
ich sag mal, Nikki Bella gewinnt sowieso. Ich finde die Story auch kacke, aber ich finde es wenigstens schon mal positiv, dass es verschiedene Damenfäden gibt und jede hat eine kleine Story,
Ja,
um
das
dem
stimmt.
noch
Also, wir
etwas
haben jetzt auch.
abzugewinnen.
Man muss ja auch sagen, wir haben drei Damen-Matches auf der Karte. Das ist ja auch schon mal relativ ordentlich. Das nächste Match ist ja dann Becky Lynch gegen Mickie James.
Stell dir das mal
Und
vor
da.
4 Jahren oder so vor. Drei Damenmatches auf der Karte. Den Pay-Per-View hättest du dir nicht angeguckt.
Ja, und da sind auch
Also,
zumindest
Jerry
zwei
Lawler schon.
Damen-Matches dabei. Aber es sind auf jeden Fall auch zwei Damen-Matches dabei, die ich durchaus okay finde. Also Becky Lynch gegen Mickie James kann ein guter Kampf werden. Wurde zwar, finde ich, so ein bisschen tranig aufgebaut, aber trotzdem glaube ich, dass das ein guter Kampf werden kann, weil die beiden können was. Ich mag Becky Lynch gern, ich mag Mickie James gerne und von daher kann das interessant werden und vor allem glaube ich auch, dass das für Becky Lynch mal wieder so eine, ja, es kann ein wichtiger Kampf werden, damit sie halt mal wieder so ein bisschen mehr nach oben, ja, Ausschau hält, einfach, dass sie auch mal gegen so eine Legende wie Mickie James eben antritt. Ich hoffe deswegen, dass Becky Lynch gewinnt, auch wenn ich glaube, dass ich hoffe, dass Becky Lynch gewinnt, auch wenn ich glaube, dass Mickie James gewinnt. So. So, wer will? David?
Ich hoffe, dass Mickie James gewinnt, muss ich zugeben. Ich hoffe, dass die beiden viel Zeit kriegen, weil ich glaube, die können auch richtig was abreißen. Mickie James, ich bin eh Fan von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon damals habe mir die super gerne angeschaut. Wo ich halt echt Sorgen habe und was ich auch jetzt prognostiziere, dass Natalia und Nikki länger sein wird als Becky Lynch gegen Mickie James. Und das wird das Problem sein. Weil ich glaube schon, Becky Lynch und Mickie James, die können halt auch Match abliefern, was, selbst wenn die Crowd anfangs nicht so dabei ist, dass sie irgendwann mal halt schon richtig Spaß haben und dann es auch zündet, aber dazu brauchten die halt ein bisschen Zeit. Und die werden sie nicht kriegen, bin ich mir sicher.
Ja. Chris.
Alles, was David gesagt hat zu dem Match,
Okay.
unterschreibe
So
ich
können wir
einfach so.
generell beim Podcast das so machen. Finde ich gut.
Genau, das ist der kürzeste Podcast der Welt, alles, was David gesagt hat. Dann lass uns doch gleich noch zum letzten Damen-Match springen. Das hatten wir quasi gerade schon so ein bisschen bei der WrestleMania-Card vom René abgefrühstückt. Alexa Bliss, Championess, trifft auf Naomi. Das kann, glaube ich, auch ein schöner Kampf werden. Also, wie gesagt, wie David gerade schon gesagt hat, also der Push von Naomi finde ich auch absolut gerechtfertigt aktuell, einfach um so ein bisschen Fluktuation da in den Damen-Main-Event reinzukriegen. Alexa Bliss finde ich ohnehin sehr gut, auch wenn sie nicht immer 100% sauber wrestelt, aber ich mag halt trotzdem die Art, wie sie auftritt. Ich finde ihr Gimmick gut und ich finde auch, dass sie im Ring ja, vielleicht nicht unterbewertet ist, aber dass sie doch einiges drauf hat und von daher glaube ich schon, dass das ein ordentlicher Kampf werden kann. Ich rechne aber damit, dass sie auch den Titel verteidigt. Dann der Chris zuerst. Was glaubst du? Wer geht hier mit dem Gürtel
Ja,
raus?
auch Alexa Bliss. Und ja, Naomi hat sich sehr gemacht, sehe ich mittlerweile auch gern, auch wenn ich ihr Gimmick persönlich kacke finde, aber sie hat wenigstens eins und das kommt bei der Crowd an. Im Ring ist sie mittlerweile wirklich erträglich und sogar gut. Und ich bin ein riesen Alexa Bliss-Fan. Ich fand die schon bei NXT klasse, als sie nur Managerin meistens war von hier, wie heißen sie, Blake und Murphy? die mittlerweile auch nirgendwo mehr stattfinden. Ja.
Doch auf Twitter,
Ah,
der
okay.
Kollege Murphy ist sehr aktiv auf Twitter, aber ansonsten nicht so wirklich.
Nee, Alexa Bliss, super Heel. Ich sehe sie im Ring gerne. Ihre ganze Gestik und Mimik ist super. Soll gerne noch länger Champion bleiben, aber ich glaube fast irgendwie, dass Nikki Bella da zu WrestleMania reinrutschen wird.
Oh,
Ist Gottchen, weißt du, machst auch alles gut.
Verdirbt uns hier das Wochenende, ey. David, wie ist dein Tipp hier für
Er
das
verdirbt uns ganz
SmackDown-Title?
WrestleMania, wenn er so weitermacht. Also ich denke auch, dass Alexa Bliss den Titel verteidigen wird. Ich glaube, das Match ist vielleicht für Naomi aber karriereentscheidend, weil ich glaube, dass die beiden werden ein bisschen mehr Zeit kriegen. Ich glaube, Naomi darf da einmal richtig zeigen oder soll einmal zeigen, dass sie halt was drauf hat und dass sie halt auch ein richtig gutes Match mal abliefern kann. Im Moment finde ich bei Naomi, Gimmick an sich ist es ja kein Gimmick so gesehen, aber ich finde halt schon, dass der Entrance irgendwas hat. Also der hat schon ein gewisses, wie soll man sagen, ja, Star Power Feeling. Ich glaube, wenn du in der Crowd
Finde ich
sitzt,
auch, ja.
ist das schon eine coole Sache, so Lichter aus. Und dann die Musik passt eigentlich auch schon, sie kann auch passend tanzen. Und dann im Ring macht die halt auch manchmal so Moves, das passt schon alles. Also das Match wird meiner Meinung nach halt entscheiden, ob Naomi halt weiter da in der Liga mal mitspielen darf oder ob das jetzt halt ein Ausflug nur war, um Abwechslung reinzubringen.
Ja, WWE SmackDown Tag Team Championship, Tag Team Turmoil Match zwischen American Alpha, den Champions, Breezango, Heath Slater und Rhino Ascension, den Usos und den All War the Villains, sprich einmal Chaos, beziehungsweise einmal, ja, so ein bisschen Rumble-Feeling, sprich ein Team kommt rein, kämpft, muss sich dann quasi durchkämpfen, mehr oder weniger, und am Ende hat er dann irgendjemand den Titel. Ich finde diese Matchart ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich finde Turmoil-Matches immer ganz schrecklich, weil es irgendwie geht da nie jemand wirklich als Gewinner raus. Selbst wenn jetzt irgendwie eins von den anderen Tag-Teams Champions werden wird, dann ist es meistens so, dass es irgendwie auf eine doofe Art und Weise passiert. Weil es einfach, entweder haben die nur einen Gegner gehabt, entweder haben dann die Champions lange gekämpft oder was auch immer. Ich finde die Matches dieser Art furchtbar. Ich hoffe, dass American Alpha das Ding gewinnen und vielleicht auch da so ein bisschen. Ja, ihren Stempel aufdrücken können, nämlich dass sie als Erste reinkommen und dann einmal durchlaufen quasi und sich da durchkämpfen. Chris, wie siehst du das?
Ja, muss. Die anderen Teams sind alle belanglos. Also, pff. Ja, Heath Slater und Rhino gehen halt noch, ja. Also, die hatten einen lustigen Aufbau und einen kurzen, vergnüglichen Run wenigstens als Champions. Aber die hängen halt auch seitdem in der Luft. Breezango, ja, bitte. Ascension haben sie jetzt mal kurz aufgebaut mit diesem Sieg da bei SmackDown, aber die werden auch genauso schnell wieder runterfallen. Die Usos, ja, okay, da könnte man ein Upset machen, ja. Also, wenn sie wollen, dass die Crowd einmal so richtig losboot, dann ge geben sie es den Usos und die Wort Villains, die haben doch auch keinerlei Relevanz mehr.
Nee, nicht so
Also,
richtig.
American Alpha oder die Usos, ich sag einfach mal Alpha retained.
Okay, David.
Ich bin erstmal bei dir, die Matchart ist so beschissen, weil bei American Alpha ist halt, das sind ja eigentlich diejenigen, die halt immer beißen müssen und mit Kampfgeist und Co. Das Problem ist halt, wenn du sie als erstes reinkommen lässt und sie schlagen alle anderen, sehen alle anderen beschissen aus. Ist einfach so, weil die sind angeschlagen und dann sowas. Oder halt, es passiert das Standardmäßige, dass ein Team kurz vor Ende reinkommt, nur noch einen Gegner hat, das den gewinnt. Was auch bescheuert ist, ich freue mich null auf das Match. Ich hoffe, American Alpha, ich weiß noch nicht wie. Für die Tag Team Division ist es auf jeden Fall nicht gut, dieses Match.
Ne, ich finde es auch nicht besonders clever gewählt, aber ich hoffe einfach mal, dass American Alpha da wenigstens ein bisschen gestärkt draus hervorgehen und nicht, wie ich es. Ich habe halt irgendwie so eine blöde Befürchtung, dass das halt so ein blöd, was, dass sie irgendwie blöd den Titel verlieren, weil sie halt, keine Ahnung, von Anfang an drin sind. Als letztes kommt die Ascension rein und dann glauben die da die Überreste von American Alpha auf und die kriegen dann noch ihre Hope-Spots, am Ende gewinnt Ascension. Weißt du so?
Ja, am besten nur mit einem Finisher und sonst nichts, weil das wird wahrscheinlich eben ein bisschen spotfest. Ich glaube auch nicht, dass das sehr, sehr lang gehen wird.
Nee, das auch. Aber ich finde die Matchart halt furchtbar. Und, wir hoffen alle auf American Alpha mit ein paar Außenseiter-Tipps für die Usos. Und
Das
ich kann mir sogar was wie Ascension vorstellen. Das ist ganz
wird
furchtbar.
bestimmt der Opener. Ja, dann sind die Leute erstmal heiß und dann kommt das Two-on-One-Handicap-Match.
Und dann sind die Leute wieder kalt,
Ja.
meinst du?
Und dann kommt Main Event Natalia gegen Nikki Bella. Jawohl.
Jawollo. Ja, wir haben noch ein Singles-Match, was auch so in die Main-Event-Region geht. Luke Harper gegen Randy Orton. Luke Harper gerade losgesagt von der Wyatt Family. Randy Orton, Rumble-Sieger. Ist für mich eine klare Kiste. Randy Orton frisst Luke Harper zum Frühstück. So. Und jetzt ihr, David.
Ich finde das so sinnlos, ne? Weil, also ich hasse, das ist auch der Grund, warum ich das hasse, wenn zwischen Rumble und WrestleMania ein Pay-Per-View ist. Weil Randy Orton, warum sollte er überhaupt noch irgendeinen Kampf machen bis WrestleMania? Theoretisch, also einfach nur jetzt mal von der Logik her, von logischen Sicht her würde ich doch sagen, ich habe Rumble gewonnen, jetzt scheiß drauf, jetzt konzentriere ich mich auf WrestleMania. Stattdessen muss er jetzt gegen Luke Harper, was storyline-technisch ja auch irgendwie passt, antreten. Was aber einfach nur dafür da ist, um Randy Orton zu pushen, was wiederum doof ist, weil eigentlich Luke Harper auch gut ankommt und jetzt halt eigentlich auch ein guter Wechsel drin ist. Und das Blödeste daran ist einfach, nach diesem Match ist Luke Harper halt total in der Luft. Weil Orton
Genau.
gegen Wyatt wird halt stattfinden bei WrestleMania und dann Harper, ja, der hat sich dann halt nach zig Jahren mal losgesagt und dann war es das.
Harper kommt dann in IC Division, das sag ich dir.
Ja, irgendwie sowas. Also ich finde das halt wirklich ein absolut belangloses Match. Es wird auch wahrscheinlich ein bisschen boring Orton sein. Also schön Holz of Doom dabei ohne Ende und ja, Orton wird das Ding gewinnen und es wird einfach gar keine Spannung da sein.
Ja, Chris.
Ja, bezüglich des Bookings auch wieder alles, was David sagt. Ja, aber was soll ich das wiederholen? Stimme ich dir absolut zu. Ich glaube aber jetzt nicht, dass es so langweilig wird. Also, Luke Harper sehe ich sehr gerne. Orton hat scheinbar momentan wieder Lust. Also mehr als zumindest vor einer Zeit noch. Und ich glaube jetzt nicht, dass es überragend wird, aber das wird ein kurzweiliges, keine Ahnung, 12-Minuten-Match oder so.
Ich glaube halt auch, dass es ein guter Kampf werden kann, aber es ist halt irgendwie, es ist halt schon so klar, wie es halt eben ausgeht. Und das ist eben so ein bisschen das Nervige an der
Ja,
Sache.
das stimmt.
Aber das, da wird Randy Orton auf jeden Fall als Sieger hervorgehen. Und ich glaube, der einzige Kampf, auf den wir uns alle wirklich komplett vorbehaltlos freuen, ist das Elimination Chamber Match zwischen John Cena, AJ Styles, Baron Corbin, Bray Wyatt, Dean Ambrose und The
Du
Miz.
freust dich?
Ich habe da Bock drauf.
Okay.
Also ich glaube, das kann halt ein guter, sehr unterhaltsamer Kampf werden. Oder nicht?
Ja, doch. Ich sehe eigentlich immer gerne die Chamber-Matches.
Ja, eben. Und David freut sich nicht. David ist hier gerade
Nein, nein,
der.
nein, ich hab gefragt, weil du meinst ja ohne Vorbehalte und so weiter. Ich freue mich immer auf die Chamber. Ich finde, die Chamber ist eine super geile Idee für Matchart. Gucke ich mir super gerne an. Die Chamber soll auch im Übrigen dieses Mal ein bisschen anders gebaut worden sein.
Bin ich mal gespannt, was sie da gemacht haben,
Ich
ja.
auch. Mein Problem einfach bei diesem Match ist, das alles drumherum, das wird wahrscheinlich super spannend. Ich bin total interessiert daran, was wird es sein mit Styles und Cena, wo ich halt wirklich halt mir was hoffe, wo ich gleich drauf hinkomme. Ich bin auch gespannt mit The Miz, ob der vielleicht mal echt noch überrascht oder so. Baron Corbins Push und sowieso. Den Ambrose kann ich momentan eh nicht sehen, das wisst ihr ja. Aber das Problem ist einfach bei dieser Chamber, dass eigentlich jeder, oder fast jeder, glaube ich, davon ausgeht, okay, Bray Wyatt gewinnt den Titel, damit es halt zu Randy Orton gegen Bray Wyatt kommt. Ich hoffe
Genau,
nicht,
aber
dass es
das.
gegen Cena kommt. Das kann nicht sein. Es würde auch thematisch einfach nicht passen.
Aber es ist ja eigentlich auch ganz interessant, wenn man halt eben sich so sicher ist, dass es eben Bray Wyatt wird. Vielleicht ist ja WWE wieder auf der Schiene, dass sie uns dann doch überraschen. Das haben sie ja in letzter Zeit ja auch häufiger getan.
Aber okay, ziehen wir das mal andersrum. Sonst sagen wir immer, ja, zwischendrin, was passiert und so weiter. Jetzt mal direkt zum Finish, also zum Endsieger. Was erwartet ihr denn? Also ich gehe von Bray Wyatt aus. Eine Überraschung, eine Mega-Überraschung, die auch noch cool wäre halt AJ Styles gegen Orton, weil die Kombination gab es noch nicht. Aber denkt ihr, dass die WWE echt so dreist ist, John Cena gegen Randy Orton Nummer 878 zu bringen bei WrestleMania?
Das können sie nicht. Können sie nicht. Das fliegt denen um die Ohren.
Ich glaube auch, dass sie das jetzt gerade, nachdem sie es bei SmackDown schon gezeigt haben, jetzt nochmal so, weil das ist halt kein Seller mehr. Also dadurch, dass du es jetzt schon vor 4 Wochen quasi, 4 Wochen vor WrestleMania schon gesehen hast, in einem relativ langen Match, glaube ich halt nicht, dass die Cena gegen Orton machen. Ich fände es auch cool, wie du gerade gesagt hast, fände ich Styles gegen Orton, also sprich, dass Styles das Ding hier nochmal gewinnt, fände ich interessant. Das glaube ich aber nicht. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es Wyatt machen wird.
Ja, eigentlich ja, müsste ich auch Bray Wyatt sagen, weil in der letzten Zeit haben diese ganzen Leaks oder Spoiler ja auch immer gestimmt. Also jetzt das Goldberg-Titelmatch bei Fastlane oder Orton als Rumble-Sieger und sowas, konnten wir alles vorher lesen und Bray Wyatt schreien ja momentan auch alle von den Dächern.
Es ist auch vor
Aber
allen Dingen noch logisch. Ja.
ich sag, diesmal trollt uns die WWE halbwegs positiv. Ich bin jetzt einfach mal so hoffnungslos optimistisch. und sage, Styles gewinnt den Titel zurück und dieser Wyatt-Orton-Split wird noch rausgezögert bis nach WrestleMania. Es wird Styles gegen Orton geben, dann bei Mania.
Wo du gerade die Newsfeeds ansprichst, da bin ich aber immer noch gespannt drauf, weil Meltzer und Co. haben alle losgelöst voneinander gesagt, dass die WWE für John Cena bei WrestleMania was vorhat, was allen Fans gefallen wird. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, was es sein soll. Also dieses Nikki Bella-Ding, okay, vielleicht denkt Meltzer wirklich, das möchte jeder sehen. Aber andererseits ist die Chamber auch eine Chance zu was komplett Überraschendes und sei es ein Cena gegen Corbin oder irgendwas mit The Miz oder so, ich weiß es nicht. Also meine Traumvorstellung wäre halt, ich möchte nochmal AJ Styles gegen John Cena sehen bei WrestleMania ohne Titel, wobei halt Bray Wyatt das Ding gewinnt. Also das wäre meine Prognose auch, Bray Wyatt gewinnt das Ding, AJ Styles wird eliminiert oder sonst was, kostet aber trotzdem irgendwie deshalb durch irgendeine Aktion anschließend oder weil er wieder reinkommt oder so, John Cena den Titel. Dadurch gibt es halt das große Finale bei WrestleMania. Endgültig. Wyatt gegen Orton gibt es dann bei WrestleMania ebenso um den Titel. Das ist das, was ich vorhersehe. Ich wüsste jetzt halt gerade nicht, womit die WWE jetzt positiv mega überraschen könnte. Sonst was John Cena angeht gerade.
Ja.
Vielleicht geht er auf Roman Reigns los. Das dürfte jedem gefallen.
Oh,
Was
ey, das
einfach
wäre
super
so gut.
gut ist.
Weißt du, Wayne steht mit Undertaker im Ring, dann Promo so, ich mach dich fertig, da kommt Cena raus, haut ihn einfach nur auf die Fresse, ohne was zu sagen.
Ja, oh, das wäre schön.
In dem Moment hast du den Superface-Cena, der von jedem bejubelt wird.
Ja, Cena hätte auf einmal Charakter. Wär das schön.
Was denkt ihr denn, wird es denn innerhalb der Chamber irgendwelche Storylines zwischen zwei anderen der Sechster geben? Weil eigentlich die Chamber ist ja dafür bekannt, dass da halt auch Zwischenfäden dann startet werden oder irgendwie ausgefochten werden.
Corbin und
The
Ambrose.
Miz, ja, die sehe ich auch und The Miz und John Cena.
Das wäre gut. Da können wir sogar ein geiles Match vorstellen.
Ja.
Warte mal ab, da gibt es dann den, ich prognostiziere einen Pulverwurf von Maryse gegen John Cena.
Pulver?
Und das ist dann der Anfang.
Haarspray.
Ja, so diese. Oder Haarspray oder irgendwie sowas. Irgendwas Illegales, was die halt reinbringt und wodurch dann John Cena eliminiert wird.
Können wir auch
Ja.
wetten abschließen, dass die Kommentatoren irgendwann wieder davon erzählen werden, dass das ja irgendwie Panzerglas ist,
Ja,
was aber
ja.
so biegsam ist, dass jeder eigentlich sieht, dass es Plastik ist. So.
Ja, wird denn eine Zelle zu Bruch gehen? Also, weil meine Vermutung ist, dass die vielleicht die Zelle, das Dach quasi ein bisschen angehoben haben, sodass die Leute wirklich dann auch vernünftig oben auf den Pods stehen können. Also, ich sehe so ein Elbow von Ambrose, von einer der Zellen, sehe ich halt kommen. Und das könnte ich mir halt eben vorstellen, dass die quasi die Zelle ein bisschen höher gemacht haben, damit man da oben vernünftig drauf stehen kann.
Ja, das schon. Aber es wird auch eine Scheibe zu Bruch gehen. Ich sag, Corbin schmeißt Ambrose durch.
Ambrose ist eh hier der Kandidat für die wilden Sachen,
Ja.
oder? In dem, also vom irgendwo runterspringen, irgendwo durchfliegen,
Ja,
Ambrose. Ja,
aber
also für ein Runterspringen eher AJ Styles.
das
Das kann auch sein.
es kommt halt auch wieder darauf an, ob Ambrose Bock hat. Ne? Kann auch sein, wir malen uns hier jetzt schöne Szenarien aus und dann hat er wieder so einen Tag, wo er denkt, ach nee, wie
Du meinst so.
bei seinem kompletten Title Run halt.
Ich wollte gerade sagen, du meinst so
Ja.
einen Tag wie das ganze letzte Jahr? Das, ja. Was ich echt mit Spannung sehe, ich meine, ich kann noch nicht ganz extrem viel mit ihnen anfangen, aber ich bin schon gespannt, wie sich Baron Corbin verkaufen wird, weil das ist halt schon, ich würde sagen, halt das erste Big Match wirklich für ihn.
Ja. Absolut, ja.
Und es ist halt dazu noch mit einer Stipulation, wo du halt auch wirklich halt ihn auch pushen kannst als richtig Powerhouse und Co. Ja, da bin ich echt gespannt. Ich bin auch total gespannt, wie die Chamber gebaut ist. Vielleicht überrascht uns die WWE und da ist halt plötzlich was ganz Neues da drin. Wer weiß. Aber Baron Corbin wird auf jeden Fall für mich die spannendste Story bisschen da drin sein, wenn es darum geht, Charakterentwicklung. Und ich sitze wahrscheinlich nur Daumen drücken die ganze Zeit da, bitte lass nicht Cena das Ding gewinnen, nicht weil ich Cena jetzt so kacke finde, sondern ich möchte einfach nur nicht Cena gegen Orton.
Ja, das wäre schon ein bisschen
Oh, oh,
underwhelming. Wo
oh. Ambrose gegen Orton, willst du das lieber?
Oh, Gottes Willen, hör doch mal
Aber ganz
auf,
im
Mann!
Ernst, auch The Miz gegen Orton wäre ziemlich langweilig, bin ich mal ganz ehrlich. Also, obwohl The Miz super ist, aber The Miz gegen Orton ist glaube ich, auch echt ein langweiliger
Ja.
Kampf.
Aber ich hätte echt mal Bock, dass The Miz nochmal irgendwie da vielleicht einen Push kriegt. Vielleicht gewinnt er das sogar.
Ja.
Ich würde das abfeiern, weil The Miz fand ich so stark letztes Jahr und der hat so tolle Matches abgerissen. Ja.
Ja, aber da brauchst du halt eine Geschichte für. Der hat die tollen Matches vor allem deswegen abgerissen, weil die Psychologie dahinter gestimmt hat. Und ich glaube, so ein Holter-die-Polter-Match mit The Miz wäre aktuell falsch und würde seinem Charakter nicht gerecht werden. Ich glaube, der braucht halt eher so eine Fehde, die halt noch so ein bisschen geht. Und das haben sie jetzt für WrestleMania einfach mal wieder verpasst.
Okay, dann mal andere Frage. Wer wird als erstes eliminiert? Das ist
Ambrose.
eigentlich immer wichtig bei Verchamp.
Ambrose.
Ambos?
Ambrose, ja. Also ich hab gerade kurz überlegt, Ambrose oder Corbin.
Ich
Ambrose.
sage, Ambrose und Styles starten und Ambrose wird hinterher von Corbin eliminiert.
Und David, was denkst du, wenn du hier schon die Frage in den Raum wirfst?
Ich glaube, es wird sehr lange keiner eliminiert. Und dann wird es Corbin sein als erstes. Und ich glaube, starten werden John Cena und The Miz. Weil
Okay.
ich möchte nicht, John Cena ist fast immer bei Elimination Chambers, dass er ganz am Ende kommt. Er ist immer der Letzte oder der Vorletzte, fast immer.
Okay. Ja, das stimmt schon. Ja, wir werden sehen. Aber wo wir gerade von Neuerungen in der Zelle gesprochen haben, ich bin ja dafür, dass man da einen elektrischen Stuhl
Weißt du, ein bisschen
reinstellt und
Spannung lieber.
Schlange.
Ja, aber dann muss auch Roman Reigns da drin sein. Dann bin ich dafür.
Ja. Und damit schlage ich gekonnt den Bogen zu unserem eigentlichen Thema, weil
Sehr
wir quatschen jetzt
elegant,
hier schon
sehr
anderthalb Stunden.
elegant.
Wahnsinn, ne? Elimination Chamber ist ja eigentlich ein Event, der ja schon ja, der rankt sich ja um diese Mythos des Käfigs. Und Cage-Matches haben ja im Wrestling eine wirklich jahrzehntelange, fast schon jahrhundertlange Bewandtnis. Die immer dazu benutzt wird, um Fäden irgendwie noch auf eine neue Ebene zu hieven oder um sie halt eben zu beenden. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Das erste Cage-Match in der Geschichte hat irgendwann 1937 stattgefunden in Georgia. Also es ist also schon sehr lange her und damals hat man halt auch noch diesen typischen, den Hühnerdraht quasi genommen, aber trotzdem mit der einfachen Bewandtnis heraus, dass Wrestler nicht entfliehen konnten. Und seitdem wurde diese Stipulation ja sehr häufig benutzt. Ich frage mal, wenn ihr ein Cage-Match auf der Karte seht, was geht euch da zuerst durch den Kopf? David vielleicht.
Das kommt darauf an, wie die Fehde vorher war. Also, mein Problem ist, was ich nicht abkann, sind Pay-Per-Views, die sich halt nur um den Käfig drehen. Ich finde, Käfig-Matches sind immer schon was Besonderes in Fehden und meistens auch sollten die halt eine Art Endpunkt sein oder zumindest Richtung Endpunkt gehen von der Fehde. Es geht dann meistens entweder darum, entweder darf kein anderer eingreifen, also halt quasi die Außen drumherum wegzuhalten, oder aber, dass jemand nicht fliehen kann. Das ist halt je nach Fehde so halt ausgelegt und auch spannend. Ich freue mich eigentlich immer auf Cage-Matches, weil die halt sehr intensiv sind und da halt wirklich auch normalerweise halt man sich auf die zwei fokussieren muss. Und es gibt genug Fäden, wo es halt auch sich halt anboten, auch einfach passte, dass es halt quasi das Finale oder halt zumindest ein Halbfinale war von dieser Fehde, wo man einfach sagte: Komm, wir finden das jetzt raus ohne alle anderen. Und das ist ja immer so der Tenor gewesen bei Cage Matches, früher zumindest. Also sagen wir zum Beispiel Bret
Das
Hart
stimmt.
gegen Owen Hart, da war es halt wirklich, ja, der Käfig du und ich, wobei dann halt das Finish natürlich nochmal anders war. Aber ich finde, ein Cage Match ist immer irgendwo was Besonderes und das gehört halt auch nicht in jede Fehde rein, sondern eigentlich in den wirklich intensiven.
Das stimmt absolut. Ja, ein Cage-Match, wie gesagt, ist halt immer was Besonderes. Es ist auch nochmal etwas. Ja, ich sag's mal so, also es ist halt wirklich so, wenn dieser Käfig aufgebaut wird, auch für die Zuschauer in der Halle, ist das natürlich ein Mordspektakel. Ne? Also ich habe das ja jetzt im Januar nochmal miterleben dürfen bei der WXW. Ich habe auch andere Cage-Matches schon gesehen, aber auch als Zuschauer stehst du erstmal davor und du merkst halt eben, dass es eine ganz andere Richtung in die es geht. Und ich glaube, man hat auch schon sehr früh haben Promoter eben festgestellt, dass man mit Cage-Matches auch ja, Events verkaufen kann und gerade auch Events headlinen kann. Die Leute kaufen auch Tickets, um ein Käfig-Match zu sehen. Also nur mal so ein paar Beispiele dafür. Da ist zum Beispiel die WCW Wargames. Wahrscheinlich ist das größte Ding, was halt in den 90ern angelaufen ist. Ab 1987 gab es halt eben den ersten Wargames und das hatte eben auch noch mal eine ganz besondere Bewandtnis gehabt, nämlich einfach, dass du zwei Teams hattest, die nach und nach in ein Doppelkäfig und in einen Doppelring reingekommen sind und dann gegeneinander angetreten sind, weil halt eben verhasste Gruppierungen aufeinander getroffen sind. Da hat es eben dann vor allem die Bewandtnis oder den Grund dahinter gehabt, dass Ja, da sollte es, glaube ich, auch einfach darauf hinauslaufen, dass halt eben zum einen nur der Härteste überlebt in diesem Käfig. Also man hat da schon immer diese Brutalität, die spürt man da eben. Also ich weiß gar nicht, seid ihr mit den Wargames vertraut? Ich frage mal den Chris, was sind da so an den Gedanken dran?
Boah, ja, ich habe schon ein, zwei, drei Wargames-Matches gesehen, aber ich war nie der große WCW-Fan, aus Gründen.
Okay.
Und ich fand die jetzt auch nie so geil, muss ich sagen.
Da hast du die falschen Wargames-Matches
Ja, kann
gesehen.
gut sein. Also, mich haben sie nicht so angemacht, aber ich habe es halt auch etliche Jahre später gesehen, ne? Also, wenn ich mir irgendwie 2016 ein Wargames-Match von 91 oder so angucke, ist klar, dass mich das nicht mehr so zeckt.
Ja, das stimmt auch wiederum. Ich liebe halt dieses, genau das, was du gerade angesprochen hast, Wargames 91, Stink Squadron gegen die Dangerous
Ach, das habe
Alliance.
ich sogar gesehen.
Und
Haha, was ein Zufall.
das gehört, dann greife ich jetzt so ein bisschen vorweg, weil wir haben eigentlich hier in unserem Ablaufplan als letztes, sollen wir unsere Lieblings-Cage-Matches nennen. Ich sage, das ist halt mein absolutes Lieblings-Cage-Match, weil ich das so unglaublich gut fand. Und ich weiß noch, wie ich damals davor gesessen habe. Ich habe es ja schon mal erzählt, zu der Zeit, damals, ich glaube, ja, das habe ich so 96 oder so, müsste ich das gesehen haben. Damals hat mein Bruder mir immer die WCW-Videos aus der Videothek mitgebracht. Und das war halt auch einer dieser Kämpfe, wo ich dachte, alter Schwede, was passiert denn da gerade? Und ja, und dieses Wargames-Prinzip, sprich, dass du zwei Mannschaften gegeneinander hast, wo dann Stück für Stück dann immer ein neuer reinkommt und da immer wieder die Dynamik da, auch wenn die Dynamik immer sehr ähnlich ist, sich verändert. Das wird ja heutzutage noch gerne aufgegriffen. Also nichts anderes ist der Elimination Chamber ja eigentlich, ne? Also diese Idee mit den Pods und dass dann eben alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten dann ein neuer Wrestler reinkommt, ist eigentlich aus den Wargames übernommen. Und ich glaube, gerade diese Dynamik macht es dann auch aus, oder David? Also gerade beim Elimination Chamber hat es ja dann auch eben was für sich, dass du halt eben nicht alle von Anfang an mit da drin hast, sondern eben so Stück für Stück das Match aufgefüllt wird.
Ich glaube, was wir halt nicht vergessen dürfen, so modern wie wir leben, im Grunde genommen ein Käfigmatch spricht halt ein bisschen so die Urinstinkte an, weil ist ohne Scheiß, ich weiß, das klingt jetzt weit hergeholt, aber wie in Rom bei den Gladiatoren und so weiter, durch einen Käfig wirkt das halt wie so eine Arena oder wie bei Mad Max, Under the Dome und Co. Das ist halt was anderes. Du siehst halt zwei Leute, die halt abgeschirmt sind. Ein Ring ist immer was Offenes, aber sobald ein Käfig drumherum ist, hat es direkt irgendwie ein ganz anderes Feeling, wie halt bei UFC oder Co., dass man halt einfach nicht raus kann. Diese Action muss innerhalb von diesem Ring eigentlich stattfinden. Und das hat halt, ich glaube, das spricht einfach echt so ein bisschen Urinstinkt auch von den Zuschauern an, weshalb man halt auch ein bisschen so gallig ist und möchte halt, dass die beiden oder die drei oder vier, fünf, sechs sich halt prügeln, bis es einen Sieger gibt. Erst dann darf derjenige raus. Also ich glaube, das ist halt schon bei uns irgendwie drin. Ich glaube, deshalb ist das auch ein bisschen so beliebt, wobei man noch sagen muss, als Zuschauer, ein Cage-Match kann sehr viel Spaß machen. Es kann aber auch eine Qual sein in dem Moment, wenn halt Leute denken, dass zum Beispiel ein Käfig rot sein muss, wie bei TNA, wo du wirklich, also das Match geht
Das
los
hatte ich ganz
und du siehst
vergessen.
nichts, du siehst wirklich gar nichts. Ja, das geht halt nichts. Und deswegen war das damals von der WWE sehr klug. Die hatten ja als erstes diesen blauen Ring, den sie drumherum gemacht haben.
Ja.
Der war auch nicht sonderlich hoch, aber der hat halt große Löcher. Und du konntest wirklich alles sehr gut sehen. Und bei Käfigmatches ist immer auch die Frage, wie du es halt zeigen kannst den Zuschauer. Weil wenn das halt ein Maschendrahtzaun ist, der einfach viel zu sehr reflektiert, siehst du sehr wenig. Oder wenn das Gerüst einfach zu dicht gemacht ist und Co. Da musst du wirklich aufpassen. Wie gesagt, TNA ist das beste Beispiel. In der Halle wahrscheinlich ganz toll, aber du standest oder saßt halt nur vorm Fernseher. Match geht los, sechs Mann irgendwie und denkst nur, was ist da? Und du siehst nichts.
Es war alles nur rot, ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber dieser Blaukäfig, den mochte ich damals sehr gerne. Also da gibt es ja diverse Matches, die da in dem Kampf in den 90ern ausgefochten worden sind. Am prominentesten vielleicht hier WrestleMania 2, Hogan gegen King Kong Bundy, auch Bret Hart gegen Owen Hart, was du
Ich
gerade
habe
schon
mir im Übrigen
angesprochen
das
hast.
Hulk Hogan gegen Bundy angeschaut, ne?
Und?
Das war ja schrecklich. Also, es war wirklich. Also, die Matches damals von Hogan konntest du dir eh nicht reinziehen. Was aber das Match eigentlich ganz gut gezeigt hat, trotzdem, obwohl es halt so schlecht von dem Moveset war und von der Storyline her, dass es sofort irgendwie brutaler wirkte, wenn einer einfach nur gegen das Ringseil gewippt wurde und dann einfach gegen diesen
Genau.
Käfig prallt. Natürlich tut es den Wrestler in dem Moment nicht wirklich weh, aber es ist halt schon so, dass du denkst, hui. Also gerade dieser Käfigaspekt, mag jemand gegenwerfen, so simpel es sein kann halt mehr Impact haben als der tollste Jump Move oder sonst was.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass gerade dieser blaue Käfig enorm unbeliebt bei den Wrestlern war. Also ich weiß, das hat, glaube ich, Mick Foley geschrieben in seiner Biografie, dass dieser Käfig halt, ich glaube auch Bret Hart hat das
Der war
auch
sehr
mal
wackelig,
gesagt.
ne?
Nee, der war nicht sehr wackelig, der war auch einfach scheiße, weil genau das, was du gerade eben gesagt hast, das stimmt nämlich nicht, weil wenn die haben sich selbst an den blöden Käfig halt gestoßen, wenn sie zum Whip-In in die Seile gelaufen sind, ne? Und du hast ja bei jedem in die Seile laufen, hast du quasi so eine Art Wurf in den Käfig gehabt. Und der muss sehr hart gewesen sein und sehr unangenehm darin zu arbeiten. Und halt eben auch noch dazu, was du eben gesagt hast, auch noch so ein bisschen wackeliger, weil ich da so ganz subjektiv die Maschendrahtzaunkäfige, glaube ich, deutlich wackeliger finde. Ja, aber wie gesagt, also der Käfig hat ja auch über die Jahre so ein bisschen, ja, eine Evolution
Ich
durchlaufen.
wollte
Ja,
gerade
also.
sagen, wo du gerade bei Evolution bist, was hier ganz lustig ist, wenn du halt Käfigmatches von damals anguckst, die haben gar nicht mehr diesen Impact auf dich heute, weil du einfach heute diese riesigen Käfige gewohnt bist. Und die
Ja, das
früher, die waren
stimmt.
ja halt nur, was weiß ich, 2 Meter höher als der Ringpfosten. Aber damals war das wirklich so, auch als Kind weiß ich noch, war ich richtig so, oh mein Gott, die sind jetzt in den Käfig eingesperrt, voll das Riesenteil. Aber heute wirkt es halt ganz anders. Da merkst du halt einfach, wie, in Anführungszeichen, abgestumpft oder du halt als Zuschauer bist oder was anderes gewohnt bist.
Absolut, also du musst jetzt auch mal heutzutage mal wegstecken, wenn du, es gibt doch diesen legendären Moment, den wir, glaube ich, dank Mick Foley auch alle im Kopf haben. Nicht nur, ich meine jetzt nicht das Hell in a Cell, sondern ich meine halt eben Jimmy Snuka, wie er halt eben vom Käfig oben runterspringt. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber jetzt aus heutiger Sicht haben wir das, glaube ich, schon von drei Viertel des Rosters gesehen, so ungefähr, dass die von irgendeinem Käfig runterspringen. Aber gerade in den frühen 80ern, 90ern war das halt eben was Besonderes und was halt dann eben auch Legenden geschaffen hat, ne?
Der Käfig wurde auch sehr,
Heutzutage.
sehr selten eingesetzt damals. Also wirklich, der war nur bei den absoluten
Ja,
Top-Fäden
eben.
und dann halt auch wirklich in einem Pay-Per-View. Und das war immer was extrem Besonderes, wo was halt wirklich vielleicht mal jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr oder so stattgefunden hat, wenn überhaupt.
Genau, also es ist wirklich so, wenn ich damals irgendwie, damals noch die Videokassetten irgendwie gehabt habe und da stand dann drauf, SummerSlam 90, glaube ich, war das, Ultimate Warrior gegen Rick Rude im Käfig. Und ich so, also Ultimate Warrior gegen Rick Rude finde ich eigentlich schon ganz cool, aber im Käfig, alter Schwede, das muss ja was Besonderes sein, ne? Ja,
Ja,
wirklich. Und
klar.
das hebt halt dann nochmal diesen Kampf einfach nochmal in der Bedeutung auch einfach an, ne? Und ja, also ich mochte diesen blauen Käfig immer sehr gerne. Ich weiß gar nicht, Chris, wie sieht es bei dir aus? Blauer Käfig,
Ich mochte den auch.
ich sag aber nicht der
Ja?
rote,
War
mein
dein
Liebling.
Liebling?
Also ich mochte den auch. Man konnte besser sehen und er wirkte halt robuster und ja, ich fand den auch geil.
Also ich finde es halt lustig, dass im Endeffekt haben alle Promotions irgendwie auch ihre eigene Adaption eines Käfig-Matches gehabt. Also bei WWE war es halt erstmal dieses klassische Cage-Match, was man dann gehabt hat. Irgendwann Ende der 90er ist man dann aus diesem typischen Maschendraht-Käfig übergegangen. WCW hatte Anfang der 90er noch den Thunderdome-Cage und da das kommt eigentlich schon dem heutigen Hell in a Cell relativ nah, weil der halt außen um den Ring herum gebaut war und oben zwar offen war, aber enorm hoch, sodass du eigentlich kaum rausklettern konntest, weil auch oben die Spitzen quasi abgeschrägt waren. Also da hochzuklettern, das war dann schon ein Wagnis, sondern es ging dann wirklich darum, dass da die Gegner drin blieben. Und da muss man, ich muss es einfach ansprechen, und auch weil Chris mir das heute noch geschrieben hat, ey, da gibt es ja auch noch dieses legendäre Chamber of Horrors Match beim Halloween Havoc 91. Deswegen habe ich auch gerade mit dem elektrischen Stuhl gesagt, weil das ist halt der größte Bullshit überhaupt. Es könnte auch nur bei WCW damals so laufen, aber
Moment, wir haben
das war auch was ganz Besonderes.
Ambos Asylum zuletzt gehabt, also das war nicht unbedingt viel besser.
Ah, ich weiß nicht. Also Chamber of Horrors Match war schon ziemlich furchtbar. Ganz kurz erklärt, da hat halt eben Stings Team gegen Cactus Jack Team und am Ende ging es halt dann darum, wer einen Gegner auf einem elektrischen Stuhl fesselt und dann das Feuerwerk zündet. Und
Ja,
ja, Chris hat seinen Spaß.
also das Match ist Kacke. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ja? Das ist wirklich absolute Grütze. Aber es war halt so surreal und abgefahrener Mist, der da abging, ja? Vor allem, wenn man sich mal so überlegt, da saßen welche Backstage, naja, wir brauchen irgendein großes Match. Ja, wir machen einfach einen Käfig mit einem elektrischen Stuhl und dann haben alle zugestimmt, ja, und fanden diese Idee geil, ja. Dann hat das irgendeinen Unterhaltungswert noch, dieses Match, weil es einfach vollkommen absurd ist. Dass
Und man muss
Ambrose
auch sagen, da
es
sind auch
heil.
große
Ja,
Namen drin. Also das muss auch. Da stand ja jetzt ja nicht gerade jemand
Ja.
Kleines drin, ne? Also du hast die Steiners gehabt, du hast Cactus Jacks Ding und so. Ja, Entschuldigung.
Vollkommener Mist. Aber das, aber irgendwie ein Unterhaltungswert, weil es halt so unfassbarer Trash ist. Das Ambrose Asylum Match war halt einfach nur langweilig.
Ja. Das war ja auch. Da muss man dann vielleicht auch, da wollte ich eigentlich gleich erst drauf zu sprechen kommen. Eine kleine Unterscheidung machen zwischen den PG-Era Cage-Matches und den Non-PG-Era Cage-Matches. Aber wie David gerade schon gesagt hat, also Cage-Matches stehen eigentlich für Brutalität und auch für diese primitivere Art des Wrestlings, ne? Und da sind wir ehrlich, ein Cage-Match ohne Blut ist schon fast eine Seltenheit, muss man so
Aber es
ausdrücken.
fehlt auch ein bisschen bei Hell in Cell zum Beispiel, finde ich das furchtbar.
Ja, absolut. Und es braucht es halt eigentlich auch, weil das eben auch dieses Animalische, was du gerade eben angesprochen hast, eigentlich repräsentiert. Und das ist halt eben auch so das, was mir auch im Ambrose Asylum Match so ein bisschen gefehlt hat. Mal abgesehen davon, dass es halt einfach mal 20 Minuten zu lang war.
Ja, und in Zeitlupe ablief.
Oh, wirklich in
Ja,
Zeitlupe.
das war auch ganz furchtbar, aber
Aber.
wir haben auch, ich hab noch ein paar andere schlechte
Ja, ich
Cage-Matches auf Lager
wollte. Kann
übrigens.
ich kurz was sagen? Danach kannst du das nämlich als Beispiel nennen. Ich
Ja, hau
finde bei
rein.
Cage-Matches die Idee, dass halt der Cage vergrößert wurde, also der Käfig halt außerhalb vom Ring war, dass man halt ein bisschen Platz hatte und erstmal aus dem Ring konnte, also quasi Hell in a Cell, war super klug, war genau richtig. Und das Problem ist einfach, Promoter denken halt immer, ja, wir brauchen mehr Ideen und mehr kreativ, wie halt Chamber of Horror, irgendwas, eine verrückte Idee. Und ich finde, genau das ist halt das, was bei Käfig-Matches irgendwann nicht funktioniert. Man merkt einfach, es gab so viele Cage-Matches im Laufe der Jahrzehnte, die halt Stipulationen drin hatten, wo irgendwann du als Zuschauer teilweise gar nicht mehr durchgeblickt hast oder einfach die alles viel zu kompliziert machten. Und ich finde gerade ein Cage-Match, das Interessante ist halt, ja, dieses Animalische, dieses Runterbrechen auf zwei, drei, vier oder wie auch immer, wie viele, sind in einem Käfig und der Gewinner wird ausgefochten. So, das ist darauf zusammengefasst, das möchte ich sehen. Und ich möchte halt nicht sehen, zusätzlich hängt dann da was und da was und da was. Und ich finde halt jede Sache, die ein Cage-Match verkompliziert hat oder immer erweitert hat, und teilweise ja, gibt es ja ein Cage-Match, ich meine, da waren doch drei Käfige übereinander. Ich weiß, war das bei ECW? Ich glaube, das war bei ECW.
Nee, das war bei
Bei
WCW
WCW,
gab's
so
das auch.
drei Käfige übereinander und Co. Das ist zu viel, was aber die Promoter irgendwie nicht gescheckt haben. Also meiner Meinung nach, ich finde halt ein Käfig-Match, das braucht nicht tausend Sonderregeln, sondern einfach die Regel ist, no DQ, alles erlaubt, Käfig ist zu, bis der Gewinner rauskommt. Fertig.
Ja, so soll es eigentlich auch sein. Das Triple Cage Match, was du gerade ansprichst, war bei WCW Slammery 2000. Und man muss ja sagen, das waren nicht nur drei Käfige, da war auch noch David Arquette drin. Also,
Ja, und dieses Doomsday-Dinge da von Uncensored 96 war ja auch so ähnlich. Das war auch so ein dreistöckiger Käfig, oder nicht?
das stimmt, der war auch mehr, ich weiß nicht, ob es dreistöckig war, aber der war auf jeden Fall auch mehrstöckig und das Geile war auch, dass der ja komplett wabbelig war. Also das war ja so, dass die Wrestler da noch nicht mal drin gehen
Ja, ich habe
konnten.
es ja geschrieben. Das schlimmste Match, was ich je gesehen habe.
Oh, da gucken wir das an.
Das
Das
war
gucke ich mir
die.
an.
Das musst du dir am besten betrunken anschauen, obwohl du ja nicht trinkst, aber vielleicht dafür solltest du vielleicht anfangen. Weil das war halt wirklich die Hogan und Savage gegen die Alliance to End Hulkamania, glaube
Ja,
ich, hieß sie
oh,
damals.
Wahnsinn.
Das waren die Horsemen, das waren der Dungeon of Doom und
Dann
noch
war noch
irgendwas.
Ultimate Solution, was einfach ein Steroidmonster war. Und
Genau, den man nie wieder im Wrestling gesehen hat, so
dieser
ungefähr.
Schauspieler,
Zeus,
genau,
Zeus, wie er
Zeus,
hieß,
ach du Scheiß.
in der WWF, in der WCW war er The Gangster. Das hat er auch auf seinem
Ganz
Kopf
wichtig.
stehen gehabt. The Gangster. Gott, gerade vor allem, es war eh einfach nur furchtbar. Überhaupt dieser Matchablauf. Dann fangen sie an, also Hogan und Savage gegen Arn Anderson und Ric Flair, die ja eigentlich so der Main Act sein sollten, ja, von diesem Match eigentlich. Es ist fucking Ric Flair, ja. Es sind zwei Horsemen. Und nein, die werden als erstes abgefrühstückt und es läuft halt auch in Zeitlupe. Sie können nicht gehen über diesen komischen Maschendrahtboden da.
Genau, weil der sich ja einfach
Ganz
durchbiegt
genau.
und
Sie
total
können es
wackelig
nicht
ist.
verpassen. Sie stolpern da einfach rum, bis sie dann irgendwann die Falltür aufmachen und dann runtergehen in die Abteilung, wo dann wie heißen sie? Ihr Dungeon of
Dungeon of
Doom.
Doom?
Dann warten
Ja.
hier Kevin Sullivan, dem Taskmaster. Und oh Gott, dann sperren sie die anderen irgendwie aus und dann gehen sie mit Kevin Sullivan raus, verprügeln den im Ring. gehen dann wieder in den
Ja.
Käfig rein, wo dann Steroidmonster und sie Gangster auf sie warten. Dann Hulk Hogan und Savage werden dann erstmal auseinandergenommen, haben ein paar Comebacks, aber die Steroide-Typen sind stärker. Und dann kommt aber, obwohl Hogan und Savage verprügelt werden, kommen dann noch Flair und Anderson rein, um denen noch zu helfen gegen die. Und trotzdem kriegen sie es dann
Der einfach gerade
irgendwann hin,
zuzuhören, ey.
aus der Tür zu gehen
Nee.
und gewinnen damit dieses Match.
Kommt nicht am Ende noch, ist nicht am Ende der Gag, dass Lex Luger reinkommt und den Hulkamaniacs Bratpfannen gibt?
Ja,
Ist nicht
genau,
der,
stimmt, ich hab's vergessen.
ist nicht der
Genau,
Gag,
er
dass
kommt
dieses
und gibt
animalische, gefährliche Match durch
Bratpfanne.
Bratpfannen
Genau,
entschieden
sie hauen dann
wird?
noch die Bratpfanne auf den Kopf und gehen dann durch die Tür, um das zu gewinnen. Oh.
Weißt du? Und das ist das gefährlichste Match
Ja.
aller Zeiten, so riesengroß. Und wir entscheiden es mit Bratpfannen. Und die vorher auch alle schon auseinandergebrochen sind, nachdem man einmal damit
Das
zugeschlagen hat.
Schlimme ist, das so
Oh,
trashig
ihr macht mich
lustig
fertig, wisst ihr das? Wir wollten
an.
heute seriös sein.
Es hört sich trashig lustig an. Es ist aber einfach nur langweilige, blöde Scheiße. Man denkt die ganze Zeit, was machen die da? Warum? Warum schaue ich mir das an? Was haben die
Ja,
gebraucht?
was stimmt mit mir nicht?
Ja, das ist einfach. Boah, oh mein Gott.
Aber es gab noch schlimmere Cage-Matches. Also das Schlimmste ist, glaube ich, dieses. Moment,
Nee,
also.
das ohne Witz, das ist mit das schlimmste Match, was du dir
Also
vorstellen
das,
kannst.
wie hieß das? Die Junjabi-Pussendings? Das,
Punjabi.
das war doch das, das war doch
Punjabi, ich
das
habe
für
mich verschrieben.
den Great Khali ursprünglich, wobei er sich ja verletzt hatte und
Genau.
dann irgendwie Big Show drin war und die Regelung so kompliziert war, dass noch nicht mal die Wrestler richtig wussten, was sie machen sollten und Big Show die ganze Zeit eigentlich nicht die Regel verstanden hat.
Stimmt.
Aber man darf aber dann auch nicht, wenn wir gerade schon, jetzt machen wir einmal hier die schlechten Matches durch, weil Käfig-Matches echt cool sein können. Dann darf man aber auch nicht das Candle from Hell Match vergessen. Dieses geile Ding mit dem Käfig im Käfig quasi, wo außenrum Hunde standen, die aber offensichtlich. Ich habe letztens dazu noch ein Interview mit Al Snow gesehen und er hat das dann halt, diesen Kampf eben dann ist vorgeschlagen und worden. Und er so, ja, finde ich eigentlich ganz cool, damals gegen den Bossman ja. Und der Witz daran war eigentlich halt, dass da draußen Hunde sind und diese Hunde sollten halt aggressiv sein, ne? Aber er hat halt vorher schon gesagt, so, hör mal Leute, wenn wir so einen Kampf machen, dann brauchen wir trainierte Hunde, damit das funktioniert. Tja, aber die Hunde waren nicht trainiert. Die haben halt irgendwelche großen Hunde, keine Ahnung, aus dem örtlichen Tierheim geholt oder sonst irgendwas. Und die Hunde hatten halt keine Ahnung, was sie machen. Einer hat wohl da außenrum auf den Boden gepisst. Keiner hat groß gebellt. Keiner hat irgendwie auch nur Andeutungen dahin gemacht, dass die irgendwie
Moment,
gebissen
Moment,
werden
mein Hund
könnten.
hat auf den Boden gepisst?
Ich glaube,
Ja,
da haben
ich
sogar
meine, die
einige
liefen.
hingekackt, wenn mich nicht alles täuscht, ja.
Ja.
Leute, ihr macht mich fertig.
Und die Wrestler wussten halt auch nicht genau, wie sie mit dieser Stipulation umgehen sollten, weil die konnten gar nicht damit spielen, weil es ist ja immer doof,
Ja?
Tiere irgendwie beim Wrestling zu haben. Und sie
Uiuiui.
wussten halt, die Tiere wussten nicht, wie ihnen passiert, die Wrestler wussten nicht. Also schaut's euch mal an, wer eine Viertelstunde Zeit hat, einfach nur Wrestling-Trash zu sehen, schaut sich das Canal from Hell an und das Doomsday-Cage-Match. Also.
Das Doomsday Cage Match ist halt das, was die Hunde abgeseilt haben beim Candle from Hell Match.
Ich bin echt gespannt, ich schaue es gar nicht, ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Erschreckend.
Ja, das ist echt furchtbar. Aber es gibt ja, wie gesagt, es gibt. Ja,
Aber können
bitte?
wir uns wirklich drauf irgendwie, ich meine, ich sehe ja auch schon, dass es Electrified Cage Matches gab und Co. Können wir uns aber darauf einigen, dass die geilen Matches eigentlich immer die waren, wo halt nicht diese super extra Stipulationen noch zusätzlich
Das
bekommen.
stimmt, das stimmt. Es geht halt häufig darum, auch einfach nochmal zusätzliche Spektakel auf das Spektakel oben drauf zu setzen. Das ist halt eben das Ziel dieser ganzen Interpretation, die eigentlich jede Wrestling-Liga, das ist mir so ein bisschen bei der Recherche jetzt zu dem Podcast aufgefallen, jede Wrestling-Liga versucht irgendwie seinem Cage-Match nochmal eine eigene
Obwohl,
Wendung zu
kennt ihr das
geben. Also ich
von
weiß
TNA,
früher.
das eine Match, wo da ist ja der Käfig, der ist ja rund und oben ist eine Öffnung und der Sieger muss durch die Öffnung raus. Und
Oh ja,
ja,
das war dieses No
das Problem
Escape,
war
No
halt, dass,
Escape-Match.
ja genau, das Problem war halt einfach, das Loch ist halt an der Decke und man muss erstmal schräg sich hochziehen. Und ja, der Wrestler, der eigentlich gewinnen sollte, der hat es nicht rausgeschafft. Der hat es die ganze Zeit
Homicide.
versucht.
Das war
Genau, und
Homicide,
der hat es einfach
ja.
nicht rausgeschafft. Und die anderen mussten unten die ganze Zeit tot spielen und dann irgendwas machen und du hast einfach nur gefühlte 3,5 Stunden dem zugesehen, wie der sich versucht hat rauszuziehen und es nicht schafft im Ansatz. Und das war so, oh Gott, schrecklich.
Ja, vor allem, du hast halt auch gemerkt, dass der auch echt Schiss hatte, da oben einfach
Ja.
runterzufallen, ne? Also das muss man halt auch mal sagen. So, du musst dann ja quasi einmal dich über Kopf hochziehen. Und ich sag mal ganz ehrlich, das ist auch ein Bewegungsablauf, den muss auch ein Wrestler nicht unbedingt drauf haben, da so
Nein, kein
freiklettern
Vorwurf gegen
irgendwie.
Wes, aber der Macher, der sich das ausgedacht
Ja,
hat, der
klar.
muss das mal vorher getestet haben. Aber ich glaube, das wurde nicht getestet. Dann einfach Match geht los, Finish, und dann siehst du da und du eigentlich als Zuschauer einfach nur so, ja, dann guckst du wie in Zeitlupe, dieser Typ irgendwie versucht, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken da irgendwie rauszukommen. Und er schafft und schafft es nicht. Und du denkst einfach nur so, nein, bitte nicht. Also
Das
solche Matches gingen halt gar nicht.
war
Ja.
mal ziemlich undurchdacht von TNA. Kennt man sonst gar nicht von der Liga.
Aber man muss auch sagen, die haben also TNA hat auch gute Cage-Matches auf die Beine gestellt. Ich habe heute noch kurz reingeschaut bei AJ Styles gegen Abyss. Ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Lockdown-Event, ich glaube am ersten, glaube ich, war das sogar. Das war ein sehr, sehr starkes Cage-Match. Auch die frühen hier Cage-Matches mit LAX, nicht LAX, America's Most Wanted gegen. Wie hieß denn der nochmal? Gegen Illich Skipper und Co. Das habe ich vergessen, wie sie heißen. Waren auch super, super geil. Ich meine, allein dieser Moment, wo dann Illich Skipper oben über den Käfigrand balanciert, um dann Hurricane Rana zu zeigen. Da gab es auch gute Sachen dabei. Aber halt auch Scheiß. Also da auch, das gab auch dieses unfassbar beschissene Electrified Cage-Match zwischen den Dudleys und LAX. Also das muss man sich auch mal reinziehen, weißt du? Wie dann, natürlich steht dieser blöde Käfig nicht unter Strom und die müssen es dann immer verkaufen, als ob da irgendwas passiert. Und dann geht das Licht aus, an und aus, ne, weil Strom fließt und so wie damals bei Mounty und dann wird der Effekt eingespielt. Ganz furchtbar. Ich muss mal sagen, ich habe tatsächlich ja diverse Matches live gesehen. Auch bei dieser Zeit, wo ich bei WrestleMania 20 war, war ich ja bei Ring of Honor vorher. Und da gab es zwei Cage-Matches, wo ich. Die waren unfassbar. Einmal Samoa Joe gegen Jay Briscoe im Cage, wo Jay Briscoe geblutet hat bis zum geht nicht mehr. Und danach gab es ein Scramble Cage. Und Scramble Cage war damals ja so, da hatten die auf den Ecken des Käfigs quasi oben Podeste draufgebaut, damit diese ganzen Highflyer von da oben vernünftig runterspringen konnten. Und es ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe, weil du irgendwann so als, das war auch 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 oder noch mehr, und dann flogen irgendwann nur noch Leute durch die Gegend und alle vom Käfig nach draußen, scheiß drauf, 6 Meter, mir egal, fangt mich auf. Unfassbarer Blödsinn teilweise und damit kommen wir vielleicht auch dann wieder zu der ernsteren Sache des Cage-Match-Wrestlings, nämlich den guten Cage-Matches. Wir haben dazu auch eine Frage von der Muggelige via Twitter bekommen, nämlich, was gefällt uns denn besser, der klassische Cage oder lieber Hell in a Cell? So, und bevor ich wieder mit meinem schwierig komme, sage ich mal, David, was siehst du denn lieber?
Schwierig kann ich pauschal so nicht beantworten. Es kommt da einfach auf die Fehde und vor allen Dingen auf die Umsetzung an. Von Hell in the Cell. Hell in the Cell ist eigentlich das Intensivste, worauf ich eigentlich auch am meisten freue. Aber wenn halt Hell in the Cell nicht richtig genutzt wird, ist mir dann ein Cage lieber. Also es kommt halt
Ja.
bei Käfig-Matches für mich immer auf die Intensität an. Und die muss halt stimmen. Da ist es dann mir egal, ob Hell in the Cell oder Käfig. Wenn ich jetzt einen Booker hätte, der mir verspricht, ich book das richtig gut, würde ich sagen Hell in the Cell, weil da ist einfach mehr möglich.
Ja. Theoretisch, aber es ist halt auch immer das Ding. Ich fand auch, dass gerade durch diesen Pay-Per-View Hell in a Cell hat das Ding auch so ein bisschen an Faszination
Das ist das
verloren.
Schlimmste, was
Also
die WWE
da.
gemacht hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt einwerfe. Aber das ist wirklich Katastrophe, weil ein Käfigmatch muss was Besonderes sein. Das Schlimmste ist, ein Pay-Per-View zu machen, wodurch das Käfigmatch eigentlich drauf geschissen ist. Es kommt ja eh jedes Jahr. Jeder weiß es. Und dann kommt am besten noch ein Fäden, wo es gar nicht reinpasst. Weil ein Käfigmatch ist für mich ein Highlight, ein Finale innerhalb der Fehde. Und dann kommen ganz schnell Booking so: Du und ich kämpfen hier zusammen im Käfig. Alles klar. Okay, ist ja nächste Woche. Ja, machen wir. Alles klar. Das passt nicht. Ein Käfigmatch muss einfach in Anführungszeichen der letzte Ausweg sein. Das
Ja,
stimmt
es muss
nicht.
einfach zur Fehde passen. Das ist halt das
Genau
Ding.
das.
Ja. Ich fand ja auch, also weil wir jetzt gerade schon beim Hell in a Cell sind, erstes Hell in a Cell, also allein was auch diese Matchart anfangs für Kämpfe hervorgebracht hat, ne, mit Shawn Michaels gegen den Undertaker, dann Mick Foley gegen den Undertaker, auch dieses Armageddon-Match, was es damals gab in Hell in a Cell, wo du, das war ja auch damals diese verrückte Attitude-Zeit, wo du eigentlich immer darauf gewartet hast, dass irgendjemand vom Käfig fällt, oder? Das war meine Erwartung damals an den Hell in
Dann
a
kam
Cell,
Taker
dass
Mankind.
irgendjemand. Ja, das war ja noch davor, aber du hast dann, nach Taker Mankind bist du eigentlich davon ausgegangen, dass irgendjemand vom Käfig fällt. Also, oder ging das nur mir so?
Es ging nur dir so.
Nee, nee,
Also,
nee.
mir ging es zumindest nicht so. Also ich muss zugeben, nach dem Mankind-Spot war ich nicht so versessen darauf, das wiederzusehen. Ich habe mich beim Käfig immer am meisten eigentlich drauf gefreut, wenn die drin waren und dann vielleicht am Ende hochgingen, um sich dann halt final in die Fresse zu hauen. Was manchmal super toll ist, was manchmal auch scheiße ist, wie bei CM Punk damals mit Heyman. Man kann es auch
Ja.
schlecht umsetzen, aber bei Hell in a Cell habe ich mich eigentlich am meisten auf die In-Ring-Action gefreut, wenn diese Tür zu ist, noch zu bleibt. Das war immer, was ich am meisten gehasst habe, wenn die halt versucht haben, durch die Tür rauszukommen. Bei Käfigsachen. Dieses durch die Tür rauskommen fand ich immer furchtbar, aber wenn das halt geschlossen war und dann einfach in dem Moment als Zuschauer klar wurde, jetzt ist alles erlaubt und die teilweise auch Tische, Stühle oder sonst irgendwas rausgekramt haben, alles Scheiß drauf,
Und
darauf habe ich mich am meisten gefreut.
das war halt immer noch das Geilste, wenn der Undertaker beteiligt war. Er kam als letztes halt rein und hat die Tür hinter sich zugezogen. Das war halt so ein
Genau.
Badass-Move einfach.
Oder
Da
Kane
hat man noch
reißt
mehr
die
Bock
Tür
gehabt.
raus.
Ja,
Wobei ich mal
schon.
sagen muss, also das mit Kane, das sah richtig krass aus. Und da war ich echt imponiert. Und noch
Ja.
heftiger fand ich bei Mark Henry damals, wo er die Kette nicht abbekommen hat. Und dann, wenn er eiskalt einfach die Kette im Arsch gemacht hat.
Ja, das hat aber ein bisschen
Aber trotzdem,
gedauert,
aber das
leider.
fand ich imposant. Aber das mit Kane war zum Beispiel das Beste. Das war einfach, wo du nie damit gerechnet hast. Er ist ja debütiert bei einem Hell in a Cell Match. Und dann geht er da hin und
Genau.
der reißt, nimmt die Tür und reißt sie einfach raus. Ganz trocken.
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe das damals, das war, glaube ich, wann war das? 97, 98? Irgendwie so. Da hatte ich auch echt in dem Moment so, boah, krass, Gänsehaut. Und das hat mich dann auch wirklich so emotional gepackt, dass ich danach von Kane und dem Undertaker geträumt habe. Das weiß ich noch.
Ich hatte andere
Weil ich
damals
dieses
von
Debüt
Paul
halt so
Anderson
krass
so
fand.
geträumt und er hat von Kane und Undertaker geträumt. Läuft.
Damals lief ja das Wrestling immer so spät abends. Das heißt, du bist dann gerne mal so während einer Wrestling-Sendung eingeschlafen, weil das ja dann nachts um 12 Uhr auf RTL 2 lief und so. Und wenn das dann das Letzte ist, was du siehst, bevor du einschläfst, ist das nicht gerade die beste gute
Was
Nachtlektüre, sagen wir es
auch
mal
noch ein
so.
Grund ist, warum ich Hell in the Cell meistens lieber mochte als Käfig, weil der Käfig ist ja oben offen und da war halt einfach zu oft, dass Leute irgendwas reingeworfen haben oder so und das fand ich mal störend. Bei Hell in the Cell fand ich halt eher cooler, wenn jemand, der helfen wollte, diese scheiß Kette nicht aufbekommen hat oder meinetwegen dann mit dem Ringrichter irgendwie den Außenlock musste, den Schlüssel nahm und dann aufschloss. Das war nochmal was anderes als dieses einfache Reinwerfen, weil in dem Moment ist dieser wir alleine im Käfig-Aspekt eigentlich unterbrochen.
Aber es ist halt eben schon so, dass auch Hell in a Cell Matches einfach als solche gebookt werden müssen und nicht einfach nur, oh ja, wir haben jetzt gerade Hell in a Cell, den Pay-Per-View und wir müssen jetzt einfach Leute in den Käfig reinschmeißen, aber eigentlich keinen Plan, warum die eigentlich da drin sind. Gab es nicht da auch so ein legendär beschissenes Hell in a Cell Match zwischen CM Punk und dem Undertaker, was irgendwie so 6 Minuten gedauert hat und da war CM Punk sein Titel los? War
Boah.
das nicht damals irgendwie so? Ich
Ganz
weiß nicht ganz
ja,
genau, aber
das,
ich glaube,
damals
das
war es.
Match gegen den Taker, aber da, und das war ziemlich enttäuschend, aber mehr kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
Wisst ihr,
Vielleicht ist das
woran
auch
ich mich noch
besser.
erinnern kann, was ich immer richtig, was auch eigentlich betont hat, dass Hell in the Cell was Besonderes war, wenn Vince sagte, also Vince hat ja immer diese komische Stimme, dann sagte vorhin so, und das findet ihr statt in Hell in the Cell. Und du dafür dachtest so, ach du
Ja.
Scheiße, okay, jetzt geht's richtig ab. Das fand ich auch einfach, Hell in the Cell war damals wirklich immer was Besonderes, wo du einfach, wenn das ausgesprochen wurde, dann hattest du schon eigentlich eine Pelle auf dem Arm, hast du gesagt, oh, das Match will ich sehen.
Ja, genau
Ja,
das.
wobei sie jetzt zuletzt haben das ja dann auch noch, zumindest bei WrestleMania, die beiden Hell in a Cell Matches, die wir dann die letzten, ich sag jetzt mal grob 5 Jahre hatten, die waren ja auch sehr gut. Das war zwar zweimal der Undertaker, und zumindest hatte das auch wieder diesen, ja, diesen Extravaganza-Charakter, um es mal so auszudrücken. Einmal, wo wir, wie heißt es hier, Triple H gegen den Undertaker mit Shawn Michaels als Referee, fand ich damals unglaublich gut. Also auch so von der Dramatik und von den
Das
Bildern
wäre das
her.
perfekte Ende für Undertakers Karriere gewesen.
So, auch,
Und auch für
wollte ich gerade
Triple
sagen, Edge
H's
und Flash,
Karriere.
wo die alle drei auf der Rampe am Ende waren,
Ja.
Arm in Arm, es wäre perfekt gewesen.
Absolut. Das war auch für mich das Match des Jahres, glaube ich, bei WWE aus dem Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, war das 29?
Ja,
28? 28?
28? Nicht
Echt?
28.
Okay. Und jetzt bei Hell in a Cell bei WrestleMania 32, da war das Match zwar an sich nicht so stark. Aber natürlich am Ende der Spot, der hat es natürlich dann nochmal rausgerissen. Und das ist halt ein Moment, den du einfach nicht vergessen wirst. Und das ist genauso wie Undertaker, Mankind beim King of the Ring 98. Das sind auch alles so Dinger, die entstehen dann einfach bei sowas. Und wer das einmal gesehen hat, der wird das auch nie wieder aus seinem Kopf kriegen. Also wie Mick Foley da vom Käfig segelt, durch den Käfig segelt oder wie halt Shane McMahon vom Käfig runterspringt.
Oder Rikishi, der den
Das.
Wagen voller Heu fällt.
Genau, das sah auch sehr merkwürdig aus damals. Das
Also
stimmt
der Fall
schon.
war wirklich komisch. Aber wobei man sagen muss, Undertaker Mankind ist natürlich das Erste, was man denkt bei Hell in a Cell. Das Match selber war ja eigentlich nicht gut. Aber es lebt ja
Nee.
halt von diesen beiden Spots. Das darf halt, man darf halt nicht den Fehler machen, nur wegen zwei Spots zu sagen, ah, das Match war das Beste. Das war auf jeden Fall erinnerungswürdig ohne Ende. Aber es war halt, gehört nichts bei mir zu den Top 3 zum Beispiel.
Das ist für
Ja,
mich kein richtiges
ich würde halt
Match
so.
irgendwie. Das
Nee,
ist
nicht
halt
wirklich.
einfach,
Eben, das ist halt
einfach
das Ding.
ein Spot. Das ist kein Match.
Zwei.
Ja, die waren ja auch beide danach kaputt. Undertaker hat sich doch irgendwie bei dem Sprung darunter, also als er da, sich da vom Käfigdach quasi in den Ring hat fallen lassen, hat sich doch das Knie verdreht und Mankind ist zweimal vom Käfig gefallen. Also, dass der nicht mehr ein 5-Sterne-Match abreißt, ist ja wohl
Ja,
vollkommen
und
klar.
ist der Taker nicht auch mit irgendeiner Infektion angetreten oder so, dass er sich kaum bewegen konnte? Irgendwas war da doch noch.
War das nicht war es nicht Steve Austin, der diesen Mega-Verband am Arm gehabt hat, wo der die Staph-Infection gehabt hat? Auch beim selben Event?
Das kann auch sein, aber ich meine, der Undertaker war auch irgendwie schwer verletzt, dass er gar nichts konnte dann auch.
Ja, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall waren die halt beide kaputt,
Ja,
mehr oder
was mir
weniger.
auch
Und
sehr wichtig ist oder was auch in Erinnerung bleiben dürfte, das allererste Elimination Chamber Match. Ich fand das so beeindruckend, als du zum allerersten Mal diesen Ring gesehen hast, weil den finde ich halt noch imposanter als Hell in the Cell. Und dann einfach die Stipulation, das war was komplett Neues für mich als Fan,
mal
muss ich
ganz
sagen.
kurz,
Ja.
bevor wir zur Chamber gehen, was sind denn eure Lieblings-Hell in a Cell-Matches?
Warte mal, wie viel muss ich nennen?
Sag doch
Also
mal,
die
Moment,
Top 3 oder
aber
so.
nicht nur Hell in the Cell, oder?
Ja, dann
Okay.
sagen wir Top 3 Käfig und Top 3 Hell in a Cell-Matches von euch.
Ach du Scheiße, da komme ich gar nicht drauf.
Ich überlege gerade, Hell in a Cell, würde ich sagen, Triple H gegen Jericho. Ich glaube, es war Judgment Day, boah, keine Ahnung, irgendwas. Ich glaube, Michaels Undertaker, das ist logischerweise das erste, weil das, glaube ich, einfach von der Matchart her auch einfach so beeinflussend war und der Michaels und Undertaker im Ring ist immer Magie. Und ich glaube, da würde ich auch Undertaker Triple H sagen von WrestleMania. So, und jetzt ihr. Ha, ich habe drei
Los,
gefunden.
David.
Bitches.
Bei mir ist es HBK Triple H, Hell in the Cell Bad Blood. Das war 2004. Storytelling war so geil. Die haben alles rausgehauen. Leiter, Tische, Blut ohne Ende, was aber auch passte. Super spannendes Match. Nummer zwei wäre für mich dann Owen Hart gegen Bret Hart beim SummerSlam.
Ach, du
Das war
mischst die jetzt beide zusammen,
ich mische die
Cage
jetzt
Match und
beide,
Hell.
ja.
Ja,
Ich
genau,
mische die
das
jetzt beide,
mischt.
sonst komme ich nicht darauf. Und das ist ein Käfig-Match. Und da war einfach, die Storyline war so grandios erzählt, so intensiv, auch vorher schon mit den Interviews von den Geschwistern und den Eltern und Co. Und dann das Finish. Und ich weiß noch, dass ich als Kind, ich saß vor dem Fernseher, ne, ich hing da einfach so, das kann nicht wahr sein, helft ihnen doch, helft, geht doch mal einer da rein. Und die kamen nicht da rein. Was ich halt, da war einfach ein Beispiel, wie man einen Käfig auch super in eine Storyline einbauen kann.
Ja,
Hat super
das stimmt.
gepasst, eines meiner Lieblingsmatches und dann auch Undertaker Triple H WrestleMania 28 habe ich mir halt aufgeschrieben mit HBK als Ringrichter. Totales Overselling von ihm, wie sonst was, aber ich habe es geliebt und ich fand auch einfach, das war ein langsamer Kampf, aber der lebte auch weniger von der Action an sich, die war halt sehr intensiv, sondern eher von diesem Drama, weil es war halt einfach. Triple H ging halt über seine Grenzen hinaus, also über das Moralische. Undertaker hat immer wieder gegengehalten. HBK war das Zerwürfnis von wegen, okay, zu wen halte ich jetzt? Das hat einfach so gepackt und das hätte ich mir sogar noch länger anschauen können. Das war immer das erste Match, wo ich richtig Schiss in meinem Wrestler hatte, weil Undertaker hat das so krass gesellt am Ende, dass ich wirklich dachte, oh, dem geht's gar nicht gut. Also, das ist jetzt alles nicht gespielt. Grandioses Match muss man gesehen haben.
Ja, Chris, jetzt bist du dran hier.
Okay, mache ich erstmal Hell in a Cell, Top 3. Ja.
Ich sehe, top vorbereitet
Fakt,
hier.
Rat und ich verlist. Geschrieben, unfassbar, der Typ.
Okay. Undertaker gegen Edge fand ich damals richtig geil. Das hat cool zu der Fehde gepasst, weil die sich so lange hingezogen hat. Auch wenn dann hinterher dieser cheesy Stunt war, wo Edge dann quasi in die Hölle gefallen ist und so ein Mist, ja. War ein
Das
richtig
stimmt
cooles
ja, oh
Match.
ja.
Dann auf der 2 nehme ich Batista gegen Triple H tatsächlich von
Oh, das war gut.
2005. Ich weiß gar nicht, welches war es? Unforgiven?
Das war auf jeden Fall
Nee,
der Main Event.
Vengeance 2005 war es.
Vengeance, ja.
Triple H gegen Batista, das war eine verdammte Schlacht. Das war richtig stark. Und mein Liebstes ist dann, glaube ich, Taker gegen Lesnar von 2003 war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, das hätte ich auch in meiner Liste gehabt, aber leider
Wo
sind die
der
anderen davor.
Taker den Gipsarm hat. Das
Genau.
fand ich ziemlich stark. So, Cage-Matches, sag ich, boah, auf Platz 3 gleich auf. Matt Hardy gegen Edge 2005. Nach dieser recht emotionalen Fehde da mit Lita. Gleich auf mit Austin gegen McMahon bei, oh Gott, war das hier Valentine's Massacre oder so?
Das war St. Valentine's
Das
Day
war aber auch wirklich ein
Massacre, genau.
Massaker. Das war irgendwie so 98, 99 rum wahrscheinlich. Nee,
Ja.
muss 99 gewesen sein, ne? Da hatte McMahon.
Ja, das war
Genau,
99, genau.
war auf
Das
jeden
gab es
Fall
auch nur
sehr
einmal. Also
blutig.
wer.
Ja, mit dem Debüt von Big Show und so.
Und dem krassen Bump
Ja,
von
ja.
McMahon.
Auf Platz 2 nochmal Edge gegen Kurt Angle von, was war das? 2002, 2003 auch ungefähr. Das war nach dem Hair-Match, das Angle verloren hatte. Und er hatte eine unfassbar hässliche Perücke auf in diesem Cage-Match.
Mit dem
Und
Ohrenschutz auch, oder?
obwohl das so albern war, war das Match einfach genial. Dann Platz 1, ohne jeden Zweifel. Brett gegen Owen, SummerSlam 94. Beste Cage-Match aller Zeiten.
Als Kind fand ich das ja ein bisschen langweilig, muss ich leider sagen.
Was?
Ja, ich fand das, mich hat das damals nicht gepackt, Owen gegen Brett. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich bin auch damals nicht so richtig mit Owen hart klar und warm geworden als Kind und das hat für mich nicht
War schon ein
gezündet.
sehr hassenswertes Kind, oder?
Ja, ich war ein sehr
Hat nicht
einsames
viel
Kind. Ich hatte nur einen
Freude, ne?
Fernseher und ein. Genau das. Nee, also ich würde jetzt mal. Bei meinen Cage-Matches, Wargames 91 gehören auf jeden Fall dazu. Ich mochte auch sehr das Match zwischen Hunter Hearst Helmsley und Mankind. Das war irgendwann ein Opener bei einem SummerSlam. Ich glaube, das war 96, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Das mochte ich halt enorm gerne. Dann verließen sie ihn. Was war denn nochmal mein Favorite?
Käfigmatch?
Ja,
Ja, Owen Hart
Käfigmatch,
gegen Bret Hart,
ich
danke.
stehe
Musste ich jetzt korrigieren.
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, dann gib du mal. Nee, du hast ja schon
Es
deine
gibt ja
Top
auch
3
noch
abgegeben,
so
ne?
Sachen, es gibt auch
Ach,
Tag
stimmt
Team
gar nicht.
Matches, ne? Gab's auch schon.
Mir fällt gerade ein, was ich dann noch nachgeholt habe im Nachhinein. Das war Magnum TA gegen Tully Blanchard, das I Quit Match. Also, wer das noch nicht gesehen hat, das ist zwar schon ein uralter Schinken, aber das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie ein Cage-Match funktionieren kann. So.
Du musst an den
Ja, da habe
Schweigen,
ich
dass
mal
wir
wieder.
gerade beide, glaube ich, keine Ahnung haben, wovon du redest.
Ja, müssen wir aus der Mottenkiste holen. Schaut euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr hart geführtes, richtig gutes Käfigmatch und muss man sich anschauen.
Was ich im Übrigen hasste, war dieses eine Käfigmatch zwischen den Dudleys und den Hardys, wo eigentlich Matt draußen schon war, also beide mussten raus. Jeff war dann oben, hätte nur noch rausspringen müssen und er dreht sich um und macht dann die Swanton Bomb auf einen, der auf dem Tisch lag. Habe ich so aufgeregt.
Ja, aber verfehlt auch und crasht einfach nur
Genau,
durch den Tisch.
ey, das hat mich so aufgeregt. Ne? Also ohne Scheiß, ich mag ja Spot Monkeys, ne? Aber da hängst du einfach nur so wegen, oh, du kannst doch einfach runter und dann anschießen, hoch den Spot machen.
Ja. Ja, sollen wir noch einmal ganz kurz auf die Bewandtnis vom Elimination Chamber eingehen? So ein bisschen, was daran besonders ist und so, ganz kurz auf die Schnelle.
Panzerglas.
Weil das. Was?
Panzerglas. Was
Das
ununterbrechbar
auch.
ist. Oh, da reg ich mich jedes Mal auf, weil die das jedes Mal sagen. Und jedes Mal haut einer gleich gegen, dann bricht das ganze Glas rein. Das ist
Das ist ja ursprünglich ist das ja von Triple H erfunden und konzipiert worden. Ne? Und Triple H ist ja da auch bekannt, dass er eigentlich so ein alter Wargames-Nazi ist, so ein alter Wargames-Fan. Und
Er ist ein Wargames-Nazi.
er ist ein Aber das kann man
Ja.
auch falsch verstehen, weißt
Ja. Und
Wargames-Nazi.
er hat halt versucht, diese Sache halt eben dann zu adaptieren und in die Neuzeit zu bringen. Und das wurde dann ja 2001 damals unter Eric Bischoff bei Raw eingeführt. Damals gab es ja noch diese General Manager-Geschichte, oder wie jetzt heute auch, aber da war es halt eben Eric Bischoff und der hat es ja so präsentiert als sein Brainchild irgendwie. Mit, wie war es nochmal? 8 Tons of Unforgiving Steel, Chain und ich weiß nicht was alles.
2001 war das schon?
Ja.
Ja?
Echt?
Survivor Series 2001
Ich habe
war das
irgendwie immer
erste. Stimmt gar nicht.
2000.
2002, 2002, Entschuldigung, 2001 war der
Aber es war halt
Invasion
noch kein
Finish.
Pay-Per-View oder so, sondern es war halt ein besonderes Match.
Nee, genau, das war halt bei der Survivor Series 2002, war da eben das erste Elimination Chamber Match, was dann Shawn Michaels ja dann am Ende gewonnen
Bei
hat.
der Chamber besonders finde ich
Ich fand
nun,
das.
dass rundherum um den Ring, das halt eben nicht abgepolstert ist oder halt nicht Maschendraht, der sich biegt, sondern wirklich harter Stahl. Also der gibt auch nicht mehr nach. Wenn du drauf
Genau.
knallst, ist es Stahl.
Ja, warte mal die neue Chamber
Genau.
ab. Da ist es dann
Gummiband.
Trampolin oder so.
Das wäre geil. Fast an jeder Ecke im Trampolin, da
Das
geht's ab. Da kommt Great Kali rein.
Jump House. Jump House Elimination Chamber. Ja, ich finde auch, also ich finde auch, dass beim Elimination Chamber kommt es nicht nur halt auf die Optik an, sondern ich finde, da hört man halt eben auch, was da passiert. Wie du gerade gesagt hast, weißt du, wenn da jemand nach draußen fällt, das knallt ja ganz anders, als wenn jetzt jemand normal übers oberste Seil fliegt. Nur du hörst dann immer, wie er scheppert und denkst dir auch so, ah, das muss doch wehgetan haben. Genauso wenn jemand, wie hier, ich glaube, weiß gar nicht, bei welchem, ich glaube, es war beim zweiten mit Goldberg, beim SummerSlam, das Jahr drauf. Wo Goldberg, glaube ich, Jericho durch die Tür gespeert hat und so, wo es dann ordentlich gescheppert hat. Auch da finde ich, dass die Akustik von dieser Konstruktion finde ich halt auch total cool, einfach, weil das bringt noch so eine zusätzliche Tiefe in den Kampf rein. Du hast nicht nur das Knallen von der Matte halt, sondern auch immer dieses tiefe Scheppern von der Zelle und das macht es bei mir halt eben auch
Wisst ihr, was
ganz
mich
viel
stört beim
aus.
Chamber ganz oft? Wenn es wird ja mal per Licht angezeigt, wer als nächstes rein kann. Dann bleibt das
Ja.
Licht meistens, also nicht immer, aber manchmal gibt es halt diesen Botch in Anführungszeichen. Der Counter geht runter, das Licht bleibt ganz kurz, eine halbe Sekunde stehen, aber springt dann nochmal. Immer ganz kurz, dann ist es doch nicht der
Ja.
Letzte, dann ist es doch ein anderer. Da hast du schon ganz oft gehabt, dass die Halle gejubelt hat, so, ja, und dann doch der andere. Da muss man echt aufpassen. Also bei Elimination Chamber Botchen ist Kacke. Es gab auch einmal, glaube ich, dass wirklich der Falsche angezeigt wurde. Ich glaube, das war dann Randy Orton.
Es ist immer Randy
Wenn es um
Orton.
den Falschen
Randy
geht,
Orton.
ja.
Oder Roman Reigns, aber der ist ja diesmal nicht dabei.
Ja, aber man merkt halt trotzdem, dass es eben. Obwohl du hast maximal ein oder zwei Elimination Chamber Matches im Jahr, aber ich finde halt trotzdem, dass das ist halt irgendwie schon was Cooles einfach. Also auch vom Gefühl her, was Cooleres als Hell in a Cell bei
Ja,
euch?
mittlerweile ja. Weil Hell in a Cell wurde halt zu viel gespammt und dann auch mit dem eigenen Pay-Per-View. Die Chamber ist da so ein bisschen, ja, dadurch, dass es halt nicht nur auf eine Fehde bezogen ist, sondern so ein großes Spektakel zieht es dann irgendwie mehr mittlerweile.
Ja,
Alles, was Chris
das
sagt.
sehe ich auch so und das zieht sich heute durch den Event. Also seid ihr beide gehypt auf Elimination Chamber jetzt
Aber es ist
über
auch was
morgen?
Besonderes. Also ich finde einfach, allein schon die
Ja.
Stipulation ist was Besonderes. Der Käfig ist was Besonderes. Den siehst du halt wirklich nur einmal im Jahr. Der kommt eben nicht zwischendrin immer mal vor. Und ich finde es halt, das ist halt wie bei Rumble. Du hast halt noch zusätzlich den Faktor, dass du als Fan rätselst, ja, wer kommt als nächstes? Da ist auch schon dann immer auch nochmal eine Zusatzspannung. Selbst wenn das Match scheiße wäre, wäre diese Spannung auch da. Das ist einfach ein intelligentes Match, was auch sehr unterschiedlich sein kann. Wir haben Chambers gehabt, wo wirklich die Leute ganz schnell eliminiert wurden, ganz am Anfang. Und am Ende dann halt nur die letzten drei zum Beispiel lange drin blieben. Wir haben aber auch Chambers schon gehabt, wo wirklich alle sehr lange drin blieben. Und dann erst am Ende richtig schnelle Eliminations dabei waren. Also es kann sehr unterschiedlich sein. Ich finde halt auch, das ist auch eine gute Plattform für Wrestler auch mal zu, ja, positiv zu überraschen. Ich fand zum Beispiel Cesaro einmal in Elimination, fand ich richtig geil. Also was der da abgeliefert hat, ist halt ein besonderes Match und das ist halt einfach ja, wie soll man sagen, einfach auch losgelöst von diesem Alltag, allem anderen, was man immer wieder sieht. Und das ist halt jedes Mal was Neues, weil jedes Booking kann komplett anders sein.
Hätte man das Tag Team Match, das Tag Team Turmoil auch zum Hell in a Cell, Elimination Chamber Match
Ja,
machen sollen?
ja.
Obwohl die Feder halt eigentlich nicht hergibt,
Trotz
aber
der
eben,
Intensität gibt es einfach
ja,
dadurch. Das ist dann
eben.
spannender.
Und da können sie wenigstens wirklich mal ein bisschen glänzen und ein bisschen Zeit kriegen und sich präsentieren. Dieses Terminal-Match, das wird so schnell abgefrühstückt und boah, ja. Das hat halt null Relevanz. Du kannst dann wenigstens durch diese Matchart, diesem Kack-Match, Relevanz geben.
Das stimmt. Ja, das ist natürlich. Also, wie wir gerade gesagt haben, der Elimination Chamber ist halt maximal einmal im Jahr. Letztes Jahr hatten wir doch auch ein Tag Team Elimination Chamber Match. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Weiß ich nicht.
Ja, Ich meine, hatten wir auf jeden Fall, das hatten wir, meine ich, aber auch schon mal gehabt. Und ich weiß auch, dass das noch sehr unterhaltsam war. Und insofern, ich hätte es auch gern gesehen, einfach um da nochmal die Tag Team Division auch einfach ein bisschen zu stärken und auch mal zu sagen, okay, das sind halt nicht nur Clowns, weil, sind wir ehrlich, Breezango, War the Villains und Co., die sehen halt auch irgendwie alle aus wie Clowns. Und da hätte man auch mal sagen können, so, wir verpassen denen jetzt auch mal einen ernsteren Anstrich, aber stattdessen kriegen wir halt hier den Turmoil-Clusterfuck und
Ich finde auch
ein Match, was keinen interessiert.
generell, wenn man schon die Chamber hat, kann man die auch mehrmals nutzen. Ich fand das früher immer cool, wenn dann halt, es gab die Raw Chamber und die SmackDown Chamber während desselben Pay-Per-Views und die waren teilweise so unterschiedlich, wo dann auch anschließend noch dann Diskussionen, ja, welche Chamber waren jetzt die bessere? Kann dann sein, dass die eine Star Power hatte ohne Ende, dafür war das andere ein Spotfest, das eine sehr schnell, das andere sehr langsam oder sehr intensiv. Ich hätte nichts gegen, wenn man einfach bei so einem Pay-Per-View halt das auch ein bisschen ausnutzt. Da muss nicht ein Match sein, dadurch wird es nicht weniger besonders, wenn da halt auch ein zweites dabei ist.
Ja, gebe ich dir vollkommen
Das stimmt absolut.
recht. Vor allem die eine Chamber fand ich sehr lustig, wo Edge erst im einen Match seinen Titel verloren hat und dann im nächsten einfach mitmacht und da dann den Titel holt und den Brand wechselt. Das war eigentlich auch käsig, aber das war halt mal eine gelungene Überraschung. WWE möchte ja immer gerne überraschen und ja, überrascht dann oft mit Scheiße. Aber
Ich
das war
wollte gerade
tatsächlich
sagen,
wirklich mal eine gelungene Überraschung.
ich erinnere mich noch an dieses großartige Hell in a Cell mit Dean Ambrose und, nee, was war's, John Cena und Bray Wyatt mit dem Kind.
Oh Gott.
Oh ja.
Und, oder zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt mit dem
Oder
Geist.
generell Bray Wyatt in Hell in a Cell.
Oder Dean Ambrose und der explodierende Kamera.
Aber das war ja nicht Chamber. Also Chamber ist ja nochmal was anderes.
War das nicht Chamber? Okay, dann. Das stimmt, das war ja
Also, aber
dasselbe, stimmt.
generell, Chambers finde ich
Ja.
halt auch wirklich, ist ja auch so ein Match, wo man eigentlich nicht dann von 1000 Leuten Eingriffe hast. Du hast trotzdem 1000 Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Hast aber manchmal halt Situationskomik, wie zum Beispiel, was war das, Mark Henry, wo irgendwie die Scheibe eingeschlagen war und er die festhalten musste, bis er raus darf.
Ja.
Das ist halt manchmal schon lustig, aber ich habe halt jetzt kein Match in Erinnerung, wo ich sage, boah, da habe ich mich so gelangweilt bei der Elimination Chamber, weil es halt,
Nee, das.
wie beim Rumble, wie gesagt, es kommt ja nach ein paar Minuten, kommt ja der nächste rein. Und spätestens dann hast du halt wieder diesen
Eben.
Spannungsbogen, was passiert jetzt? Und dieses, was passiert jetzt, das hat die WWE so selten und diesen Chamber ist es eigentlich immer gegeben, weil du halt auch der Titelträger, der ist halt nicht gesichert. Der ist genauso unsicher wie alle anderen von Anfang an.
Eben, das macht's ja eigentlich auch nochmal da
Gab es nicht
interessant,
auch mal
ja.
eine Chamber,
Entschuldige.
wo Santino Marella unter den letzten Zweien war?
Oh, das
Ich
kann
mach,
durchaus sein. Ich
das
weiß
kann
es
sein.
nicht.
Warte mal, ich schau mal nach.
Naja,
Das
alles gut. Ich
war
glaube.
hart. Da hatte man tatsächlich so ein bisschen Angst, dass er das Ding wird.
Ja, mein Gott. Santino Marella war auch mal der Vorletzte beim
Ja,
Rumble.
stimmt.
Da gegen Alberto Del
Stimmt,
Rio.
das war
Das
der
war
Daniel Bryan
Wahnsinn.
gegen Santino Marella, gegen Wade Barrett, gegen Cody Rhodes, Big Show und Great Khali. Ganz
Boah,
toll.
das war ja super besetzt.
Ja, aber trotzdem, ich finde auch, dass man aus dem Elimination Chamber halt durch diese Dynamik halt eben immer noch viel rausholen kann. Dann auch in Kombination eben mit dieser gesamten Struktur. Ich finde, das ist aktuell eigentlich so das Intelligenteste, was du an Cage-Matches irgendwie bringen kannst. Und diese Cage-Matches, die man jetzt eben so häufiger mal sieht bei WWE jetzt auch nicht, wollte ich auch gerade mal ansprechen, die Damen waren jetzt ja auch zuletzt in diversen Cage- und Hell in a Cell-Matches vertreten. Ich finde zum Beispiel auch so ein Cage-Match bei einer Weekly-Show finde ich halt auch ein bisschen verschenkt. Andererseits muss ich da aber auch halt noch mal ganz kurz eine Lanze brechen hier für Charlotte und Sasha Banks, die sich ja da auch im ersten Hell in a Cell ja auch wirklich den Allerwertesten
Ja, aber da passte
aufgerissen
das ja
haben, auch
auch.
wenn nicht
Also das
alles.
war ja von der Story
Ja,
war
eben,
es ja
aber.
genau richtig. Es war ein Höhepunkt der Fehde.
Genau, auch wenn da nicht alles so 100% geklappt hat, ich sag nur Save the Table und so, das war halt trotzdem ein starker Kampf. Und ich finde es auch wichtig, deswegen hätte ich mich auch dieses Jahr fast auf einen
Oh,
Damen-Elimination-Chamber-Match
das wäre gut
gefreut.
geworden. Oh,
Das.
ja. Das wäre richtig gut. Am besten
Ja,
zwischen
also.
Raw und SmackDown losgelöst. Boah, das wäre richtig gut geworden.
Ja, also, weil ich glaube halt, das wäre halt auch noch so eine Grenze, die man einfach mal durchschreiten müsste. Um das nochmal so zu unterstreichen. Also, Charlotte gegen Sasha Banks war ja schon ganz hervorragend, aber ich glaube, dann nochmal im Elimination Chamber, das wird, glaube ich, dem Ganzen nochmal ein i-Tüpfelchen
Ich glaube,
aufsetzen.
Elimination Chamber hat auch einfach den Vorteil. Du sagst ja zum Beispiel, Hell in a Cell findet teilweise jetzt in Weekly-Shows statt oder bei anderen Pay-Per-Views. Dann haben wir noch eine eigene Pay-Per-View. Das zieht sich aber durch ganz viele Stipulationen durch, genauso wie Extreme Rules. Damals war Extreme Rules halt immer was super Besonderes. Was aber jetzt mittlerweile halt so rausgehauen wird oder halt bei dem eigenen Pay-Per-View. Und das zieht sich ja so weiter. Genau, TLC war halt früher auch was total Besonderes. Aber da gibt es halt jetzt auch immer den Pay-Per-View und ab und zu auch noch so. Und Chamber ist so das Einzige, was halt wirklich nur einmal im Jahr ist, wo du genau weißt, das kommt nie zwischendrin. Und sonst was, du kannst halt keine Übersättigung haben. Und ich glaube, die WWE würde sich auch einen Gefallen tun, wenn sie das bei den anderen Stipulationen auch so halten würde, dass es halt wirklich viel weniger zum Einsatz kommt, gerade auch Hell in the Cell, als auch die anderen Stipulationen, weil
Ja.
dadurch werden die wieder was Besonderes. Man muss ja halt nicht, wie eben bei der Konstruktion des Käfigs oder bei den verschiedenen Varianten der Käfigmatches, es hilft nicht die Masse, auch nicht, wenn man jetzt 4000 Käfige übereinander stapelt, wird das Match nicht besser oder 1000 Waffen reinbringt, sondern WWE muss sich manchmal auf ein paar Sachen einfach ja, reduzieren. Wo die dann richtig machen und die halt auch als das Besonderes ansehen. Hell in the Cell ist bestes Beispiel, Käfigmatch auch und Co. Das ist halt wie bei Elimination Chamber, das halt wirklich was Besonderes ist, was worauf man sich auch als Fan auch freut und das bringt den ja auch dann bei. Und, ja.
Ja, absolut. Also da bin ich auch ganz bei dir. Also gerade diese, ich meine, Elimination Chamber, was wir jetzt dann morgen haben, das ist ja letztlich auch nichts anderes als ein Pay-Per-View, der um dieses Match herum
Aber
gebaut
nicht
wird.
jedes
Aber ich
Match
finde
ist da
bei.
drin. Das ist das Besondere. Das ist eben besser als bei Hell in the
Das.
Cell, wobei jeder sagt, ja, lass mal reingehen, sondern hier ist es halt wirklich ein oder maximal zwei Matches.
Die Ausrichtung ist ja auch ganz anders vom Elimination Chamber, weil Elimination Chamber geht es ja de facto eigentlich immer darum, dass der Champion halt irgendwie darum kämpfen muss, gegen fünf andere Kontrahenten kämpfen muss, um seinen Titel zu behalten. Das kannst du losgelöst von der Fehde machen, sobald du halt eigentlich fünf Leute hast, die stark genug sind, um den Gürtel zu fäden. Bei Hell in a Cell hast du ja meistens nur zwei, vielleicht mal zwei Tag-Teams, also wie damals Legacy gegen DX zum Beispiel, fand ich da ganz, ganz herausragend. Aber du hast halt nie diese große Riege, die halt alle miteinander fäden. Das hat man im Hell in a Cell ja nur einmal bei Armageddon. Und auch bei Cage-Matches hast du es sehr, sehr selten. Also, dass du mal Three-Way oder ein Four-Way oder sonst irgendwas hast. Bei Elimination Chamber, das kannst du, finde ich, losgelöst davon diesen Fäden machen. Du kannst einfach so sagen: So, das ist jetzt die größte Herausforderung, die wir den Champion geben können. Und das ist nämlich gegen fünf andere Leute in dieser teuflischen Konstruktion anzutreten. Während bei Hell in a Cell musst du halt diesen entsprechenden Aufbau haben. Und deswegen bricht Hell in a Cell eigentlich aus diesem Pay-Per-View-Konzept aus und sollte entsprechend nicht so verwendet werden, finde ich. Also, ne? Und das, wie du gerade schon gesagt hast, David, dadurch entwertet es halt eben auch diese Matchart von Hell in a Cell, dass du eigentlich dann immer so, ja, jetzt ist, keine Ahnung, Mai, jetzt muss übrigens ein Käfigmatch, ein Hell in a Cell-Match her, ne? Weil das steht im Kalender. Und das ist immer ein bisschen schade. Aber naja, ich würde sagen, habt ihr noch irgendwas Kreatives, was ihr unbedingt uns noch mitteilen möchtet, David und Chris?
Nö. Nee, heute ausnahmsweise nicht. Also ich habe wirklich eigentlich nichts.
Heute, normalerweise ist David unser Columbo, der dann nochmal. Ich muss nochmal ganz kurz was ansprechen, weil dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch für ganz viel Fachwissen und so, ne, und eine
Viel
lustige
und
Runde und
so.
vor allem jede Menge Zeit. Also wir sind jetzt bei 2,5 Stunden, das ist schon rekordverdächtig. Ja, wir hatten auch eine vollgeproppte Ausgabe. Ich sage danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns an frage@headlock.de, besucht uns bei Facebook, Twitter oder wo auch immer, schreibt uns oder was auch immer, interagiert mit uns. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die wir da kriegen. Oder empfehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, wir hören uns ja schon dann am Montagabend wieder und dann mit der Review zu WWE Elimination Chamber. Und ich sage, macht's gut, bis dahin, tschüss.
Alles, was Chris sagt.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.